Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück. Meeple-Porn und wie viele Folgen hatten wir denn keinen Gast mehr hier, Leute? Ich werd verrückt, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, der Bunte. Wir haben nämlich den Benjamin wieder eingeladen, den Ben, der sitzt da oben. Leute, ich habe gerade schon im Chat uns ein bisschen weggebrüllt, Leute. Sorry, Leute, es ist leider der falsche Ben für die Leute, die mit großem Besteck hier angekommen sind. Halt eben, die können jetzt wieder einpacken, halt eben, an ihre Schnittchen rausholen. Es wird auf jeden Fall gemütlich. Nice, dass du an den Start gekommen bist, auf jeden Fall, Ben. Freuen wir uns auf jeden Fall. Sehr flexibel mal, wie man ihn kennt, abgesehen davon, wenn man mal eine Runde Frostpunk zocken will, weil da komme ich so immer alle 6 bis 8 Wochen schreibe ich ihn dann wieder, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Und er so, ja klar, melde dich. Und dann melde ich mich erst die ganze Zeit irgendwie wieder nicht. Und so kommt's die ganze Zeit nicht dazu. Oder ich habe dir gesagt, melde dich, wenn die Regeln fertig sind und alles drum und dran. Und steht auf jeden Fall demnächst an, dass wir nochmal eine Runde Frostpunk zocken. Ich habe übrigens tatsächlich das Computerspiel jetzt mal angezockt, weil es umsonst gewesen ist im Epic Game Store.
Genau.
Aber wir sind ja auch nicht beide alleine hier, sondern wir haben auch den Chris heute noch da und den Daniel und den Selçuk. Ihr könnt gerne mal Hallo winken in die Runde.
Hallo.
Ich habe halt gewunken.
Das stimmt an der Stelle auch überhaupt gar nicht, aber macht ja überhaupt nichts, Leute. Halt eben.
Dafür müsst ihr das Video sehen oder live bei Twitch dabei sein. Das war der Bait-Modus.
Das ist der Bait-Modus halt eben. Hier geht nämlich gerade wieder der Level-Hype-Train Level 2 ab, Leute. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann schaut auf Twitch live vorbei. Freue ich mich. Vielen Dank, Leute, für die ganzen Donates.
Ja, hier kam gerade nochmal die Frage im Chat nochmal kurz auf, was der Chris hier jetzt macht. Und eigentlich sollte ja der Ben für Chris da sein, aber der Chris hat tatsächlich vergessen, dass er erst morgen in Urlaub fährt und deswegen sind wir dann heute mehr als geplant.
Jetzt mal die wahre Geschichte. Warum bist du da, Chris?
Weil ich Angst habe, dass ihr über mich lästert und deswegen anwesend sein
müsst. Ist so, Alter. Ihr seid bescheuert, Digga.
Ich glaube, dass die Leute ausrasten, Mann, dass die Leute sagen, das war die geilste Folge ever.
Ja. Aber wir haben ja Dienstag noch einen Stream, wo du nicht dabei bist, wo wir dich dann einfach nur mit einem kleinen Standbild so einblenden können. Dann einfach und dann quasi,
boah, freu ich
du
mich
kennst
auf
das, wenn du nicht da bist, halt, ja, ist so halt eben. Da kann man Chris immer so ein paar Sachen auch in den Mund legen und so weiter und so fort. Also das sind mir immer die liebsten Streams, wenn einer von euch krank ist. Also bleibt alle lange gesund, Leute, wenn einer krank ist, finde ich es immer besonders witzig oder seine Auszubildung hier fertig macht.
Sonntag haben wir auch noch.
Einzelhandelskaufmann beim Penny. Was?
Sonntag haben wir auch noch.
Sonntag haben wir auch noch, ja, Sonntag haben wir auch noch halt eben, ja. Aber Sonntag ist ja Cringe and Paper halt eben, da ist er ja sowieso tot und zerstückelt.
Stimmt.
Da hat er sich rausgezogen halt eben, macht sich immer.
Der fünfte Spoiler-Alarm.
Sonntag immer frei halt eben, so, ja. Spoiler, er ist im Urlaub, er hat nur einen Greenscreen dabei. So, der Meister der Qualzuchten eröffnet einfach mal ganz kurz die Diskussion heute hier halt eben, Leute. Wollen wir mal einen kleinen Wochenrückblick machen? Ich habe gerade eben im Pre-Stream schon gesagt, ich habe leider irgendwie gar nichts irgendwie gezockt und kann jetzt gar nicht so mega viel zu der heutigen Folge beitragen.
Wir können höchstens über unsere gemeinsame Runde reden.
Über die können wir auf jeden Fall reden halt eben. Ansonsten hat der Ben für mich heute den Rucksack auf, da hocke ich mich jetzt einfach rein und lass mich so durch die Sendung carryen. Das ist der Plan, Leute. Ich hole mir erstmal ein Eis.
Das ist eine gute Idee. Aber ich könnte was beitragen, wenn es interessiert, was ich gespielt habe.
Ja, unbedingt. Natürlich.
Ich habe Imperium Classic und Legend gespielt.
Ah, korrekt.
Gemixt. Und bin nach wie vor extrem begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gezockt habt.
Ich habe es hier aber leider noch nicht gespielt.
Also nur zu empfehlen. Aber es ist tatsächlich, es ist ein Experten-Deckbauspiel. Also nicht, weil die Regeln so kompliziert werden, sondern weil das richtig gute Spielen so schwierig ist. Also wenn du scheiße spielst, dann geht das Spiel viel zu lang. Und du musst wirklich gucken, dass du da echt brutal auf die Tube drückst. Sonst machen dich einfach die anderen Zivilisationen einfach fertig.
Ey, ich bin nicht jetzt Podcast-Hörer, wer würde ich jetzt an der Stelle jetzt immer sagen, ey, was ist das für ein Game? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Und übrigens, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus und weiß, worum es geht. Erklär mal das Game.
Ist okay. Imperium ist quasi ein Zivilisations-Deckbauspiel. Das heißt, du spielst eine von, was ist in der Grundbox drin? 8 Zivilisationen jeweils. Und die spielen sich alle unterschiedlich. Hast also dein eigenes Deck, genau, hervorragend in die Kamera gehalten. Für die Leute, die beim Stream dabei sind. Und da gibt's halt noch eine Auslage von Karten, aus denen du Sachen halt kaufen kannst, wenn dir das andere Karten erlauben. Also es ist nicht so, dass du das einfach so kannst, sondern du eine Karte muss dir erlauben, dass du irgendwas kaufen kannst. Es gibt ungefähr 37 Keywords in dem Spiel. Das ist so ein bisschen die große Hürde. Also für jeden Scheiß, was du hier machen kannst, gibt's ein Keyword. Und du versuchst halt, Siegpunkte zu kaufen. Karten, die du kaufst, können dir Siegpunkte geben. Du versuchst aber auch irgendwie durch Glory, das ist eine Karte, die du dir spielen kannst, manche starten damit, Ruhmeskarten zu machen. Dafür musst du ein bisschen Territorium erobern, was nicht einfach also heißt, dass du Territorien halt auslegen musst aus deinem Deck. Ja, und so versuchst du halt, dein Deck zu optimieren. Du versuchst, sinnvoll halt Karten zu kaufen und das Spiel halt zu beenden, wenn du der Meinung bist, dass du vorne liegst. Um das halt besser zu machen als alle anderen. Aber es hat irgendwie totalen Suchtfaktor.
Ja, aber das Spiel kam geil aus. Das Spiel kam doch auch irgendwie jetzt gefühlt wie der Phönix aus der Asche. So, ich habe davon nie was gehört, nie irgendwie was gelesen oder sowas und plötzlich ist es da und jeder redet drüber und jeder zeigt es in die Kamera. Wo kam das Ding
von her? Von welchem Verlag
ist das? Ja, das ist ja von Osprey Games, die jetzt ja immer mal wieder coole Sachen gemacht haben. Ich glaube einfach die Kombo aus David Turchi, der die ganzen Solo-Modi und so macht und halt auch bei den Sachen bei Schlag mich Tobi ist der Verlag mit den großen Boxen. Ich werde blöd.
Von Mindclash, oder?
Nee. Ja, Mindclash, dankeschön. Ja. Da und Nigel Buckle ist der Co-Autor und die haben halt einfach einen coolen, also was Cooles rausgehoben. Also es ist halt auch keine. Sind auch keine No-Names und dass das bei Osprey erschienen ist, ist halt cool. Die Anleitung ist eher schlecht, aber wenn man sich da mal durchgebogen hat, dann ist das schon in Ordnung.
Guck mal, da stellt sich schon wieder die Frage, was wäre, wenn es YouTube nicht geben würde, beziehungsweise die ganzen Leute, die bei YouTube irgendwie ihren Kanal führen und die Spiele in die Kamera zeigen, was wäre Paralleluniversum, die gibt's alle nicht, und der Verlag bringt das Spiel raus. Also ich glaube, da würde nie jemand was davon wissen. Dann würdest du auf das Spiel stehen und sagen, guck mal die Schachtel an, was ist das? Kenne ich gar nicht. Ja. Da siehst du echt mal ohne Scheiß, da würde doch keiner Bescheid wissen, Alter, was die Leute machen oder was die Verlage rausbringen, weil die machen gefühlt eigentlich keine Werbung.
Osprey macht keine Werbung. Es ist gar nicht ihr Ding. Die sind halt ein sehr UK-zentrischer Verlag. Da sind die wohl krass aufgestellt und in jedem kleinen Buchladen. Das ist so denen ihr Ding. Und die kommen ja eigentlich aus der irgendwie Special UK Wargames-Ecke, wenn mich nicht alles täuscht. Haben sich ja erst seit drei oder vier Jahren aufgestellt mit Brettspielen. Eigentlich halt ein Neuling und die kaufen sich halt jetzt so ein bisschen Talent ein, damit es halt vorwärts geht.
Aber ist auf Englisch auch das Ding dann entsprechend, ne? Deutsch gibt es
ja nicht, aber es wurde jetzt gleich schon angekündigt, dass es bei der Spieleschmiede auf Deutsch rauskommt.
Ah, okay.
Juhu.
Wer macht weiter?
Okay, ja, Digga, hast du noch was gezockt, Ben? Oder?
Ich habe weiter bei Chroniken von Drunagor weitergespielt, aber da werden wir uns nicht noch unterhalten.
Ja, unbedingt.
Und, ja. Und ich hab unser Earthbound Rangers hier, was wir heute angekündigt haben, auch gespielt.
Da kommen wir später nochmal dazu.
Wir haben heute so viele Sachen. Ich habe ja gesagt, er wird mir als kleines Rosinchen wird er nachher hier rausgehen, Leute. Na klar, Leute, wir werden uns über End of Winter werden wir uns unterhalten, wir werden uns über Frostpunk unterhalten, wir werden uns über Drunagor unterhalten, wir werden uns über sonstige Pläne hier noch unterhalten.
Ja, natürlich, wenn wir den Event schon mal hier haben, dann werden wir da die Themen natürlich auch alle einmal durchgehen.
Aber mit einem Ding machen wir noch, den Selçuk überspringen wir heute einfach mal. Hast du was gespielt, Selçuk?
Ja.
Hast du, okay, nächste Woche.
Mann, er hat was gespielt. Hast du viel gespielt oder ist eher so?
Hast du was Interessantes gespielt?
Ja, ich habe was Interessantes gespielt.
Für dich oder für alle?
Ich habe was Interessantes gespielt.
Ja, okay, dann erzähl.
Komm. Also es ist... es ist echt ein Zufall, dass der Ben heute da ist und ich habe gerade letzte Woche den neuen Kemet-Ableger Kemet Blut und Sand auf den Tisch gebracht. Ich meine, Kemet ist ja jetzt schon ein relativ altes Spiel, wenn man es so sagen kann, und Kemet Blut und Sand ist ja jetzt da mit Frosted in Kooperation da mit rausgekommen, beziehungsweise als Lokalisierung rausgekommen. Und ich habe gleich noch die neue Erweiterung mit reingepackt, Buch der Toten. Mhm. Und das ist jetzt wirklich das Neue an dem Ganzen. Wobei ich sagen muss, die haben wirklich bei Kemet, also wer Kemet nicht kennt, ist ein Area-Control-Spiel. Erinnert ganz, ganz leicht, wenn man sich irgendwie an was orientieren will, vielleicht ein bisschen so ein Funken an Blood Rage, aber auch nur, weil es Area-Control ist. Der Rest ist aber dann komplett anders. Also gar nicht, es geht darum, eigentlich gar nicht wie Blood Rage, aber ich brauche halt irgendeinen Vergleich. wir können auch sagen, es ist ein El Grande-Ableger. Aber nee, es ist auf jeden Fall ein Area-Control-Spiel, wo man sich, wo jeder eigentlich relativ gleich anfängt. Jeder hat einen ägyptischen Gott und fängt dann sozusagen an, sich aufzuskillen, und dazu kauft man sich Machtplättchen, und diese Machtplättchen geben einem dann diese Asymmetrie in diesem Spiel, und diese Machtplättchen bestehen aus Skills, aus irgendwelchen Vorteilen, die man sich verschaffen kann, aber auch durch Kreaturen, die man seinen Einheiten hinzufügen kann und mit den Einheiten dann durch die Gegend zieht, und die Kreaturen geben einem nochmal verschiedene Boni. Man kann irgendwie mehrere Felder laufen, man hat irgendwie eine Stärkepunkt, also man hat Stärkepunkte mehr im Kampf und so weiter und so fort. Und man versucht halt Tempel zu halten und Siegpunkte zu erzielen. Mit dem Buch der Toten ist, nochmal zurückspulen, jeder hat Pyramiden, und diese Pyramiden geben einem die Möglichkeit, auf diese Machtplättchen zuzugreifen. Das ist das Wichtigste bei Kemet. Man entscheidet sich ganz, ganz am Anfang vom Spiel für ein Machtplättchen-Markt sozusagen. Und es kann sein, dass halt die verschiedenen Leute verschiedene Machtplättchen-Arten am Ende kaufen können. Und es ist noch eine fünfte Pyramide dazugekommen. Und das ist die grüne Pyramide. Und mit dem Buch der Toten ist dann auch sozusagen Cthulhu mit dazugekommen. Also ich nenne jetzt extra Cthulhu, damit es auch jeder irgendwie was damit anfangen kann. Weil ich glaube, in den anderen Göttern, die da dazugekommen sind, können nicht so viele was mit anfangen. Außer dieser, ist der eine Nyarlathotep oder sowas?
Nee,
ist
genau, nicht, ja.
Mhm. Genau. Genau, der ist auch dabei. Ja, auf jeden Fall, mit dem Buch der Toten ist auf jeden Fall eine Skill-Art dazugekommen, die einem sehr viel starke Fähigkeiten gibt, aber gleichzeitig auch einem Nachteile bringt. Also das heißt, man sinkt in seiner Ehre in dem Spiel, opfert seine Leute und schwächt sich sozusagen dadurch, aber gleichzeitig hat man halt sehr starke Machtplättchen. Und das bringt einen ganz, ganz neuen Twist in dem Spiel. Und gleichzeitig entstehen durch Cthulhu und diesen Nyarlathotep entstehen auch Avatare. Und diese Avatare sind nicht mehr normale Kreaturen, sondern können sich halt wie eine einzelne Armee über das Spielfeld bewegen, haben sogar zwei Lebenspunkte und haben ihre Anhänger, mit denen sie dann auch kämpfen können. Das heißt, das sind sehr, sehr starke Kreaturen. Ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht mit der neuen Erweiterung. Ich finde, sie ist gewöhnungsbedürftig, wenn man Kemet schon kennt. Man muss sich da erstmal ein bisschen reinfinden, weil es ist halt nochmal ein Tracker, den man noch neben dem Board stehen hat. Und es sind noch ein paar Dinge, die man beachten muss, weil es sind halt neue Faktoren drin, die man irgendwie mit einbeziehen muss. Weil wenn einer die grünen Pyramiden spielen sollte, dann denkt man sich, uff, was kann dein Zeug überhaupt, weil man sich überhaupt nicht damit auskennt. Ist auf jeden Fall lohnenswert, finde ich, die neue Erweiterung. Wenn man Kemet aber noch nie gespielt hat und man kennt das Spiel überhaupt nicht, aber will sich sozusagen ein bisschen schlau machen und das Spiel mal ausprobieren, scheißt auf die Erweiterung. Braucht ihr erstmal nicht. Kauft euch erstmal das Grundspiel. Da sind vier Pyramiden mit drin in Blut und Sand. Das ist auf jeden Fall die Neuauflage. Und da sind vier Pyramiden drin. Die bringen schon extrem viel Varianz. Mit dem Buch der Toten habt ihr nochmal eine Schippe mehr Varianz und auch ein Ticken mehr Komplexität mit drin. Ja, ist auf jeden Fall gut angekommen. Es sind auch Regelverbesserungen drin in dem Spiel. Sie haben auch ein bisschen was am Regelwerk gemacht. Aber ja, ist jetzt nicht erwähnenswert. Brauche ich jetzt hier nicht groß zu posaunen, dass es jetzt die Mega-Änderungen sind. Aber jeder, der Kemet schon mal gespielt hat, wird sie sofort merken und wird auch merken, dass sie sinnvoll waren. Also Kemet Blut und Sand bin ich voll zufrieden, dass ich den Kickstarter All-In genommen habe, und nice. Darf ich mal ganz kurz noch weitermachen, bevor wir in die großen Themen dann noch kommen? Es ist ja heute noch der Scarface Kickstarter zu Ende gegangen, und in unserer Facebook-Gruppe ist dann nochmal so ein bisschen so eine Art Diskussion oder Shoutout gestartet. Leute, wie sieht's jetzt aus? Soll ich da jetzt reinsteigen oder nicht? Mega krasses Game, aber ist es doch so geil oder ist es doch zu teuer und was auch immer? Und mir ist aufgefallen, dass das Wort "es ist zu teuer" immer wieder ausgesprochen wurde. Immer wieder hieß es, nein, es ist zu teuer, es lohnt sich nicht oder es ist zu teuer für das, was es ist. Und keiner von den Leuten hat es gespielt. Ich finde das Wort zu teuer finde ich so interessant. Deswegen wollte ich mal Ben fragen. Ich habe Ben extra vor dem Podcast angeschrieben, habe zu ihm gesagt, er soll mal ganz kurz über die Kampagne durchblättern und uns mal sagen, was aus Verlagssicht, wenn du das als Verlag siehst, was dieser Redson Verlag für dieses Spiel verlangt. Und du hast ja auch die Components gesehen, du hast gesehen, was da für Sachen freigeschaltet wurden und so weiter und so fort. Würdest du sagen, es ist zu teuer? Und wenn nicht oder wenn doch, wie kann man auf diese Preise kommen? Wie kommt man auf diesen Preis von, keine Ahnung, knapp 200 Euro plus nochmal VAT wahrscheinlich?
Ich fand es ein bisschen schwierig. Generell ist ja Kickstarter schwierig, weil Kickstarter kalkuliert ja über einen Direktvertrieb. Die werden das Teil niemals in Handel haben. Ne? Die werden das selber verkaufen. Kickstarter, entweder nur Kickstarter only oder irgendwie halt selber mal Direktvertrieb raushauen. Da kann man dann schon mal, ich sag mal, tiefer einsteigen und kannst dir mehr reinschmeißen, als was jetzt ein normaler Verlag machen würde. Aber, und das ist, deswegen kann ich schon ein bisschen dieses zu teuer, also A, fand ich es auch sehr teuer, also vor allem, also was die Spielart ausgeht, das ist ja so ein, eher so ein, ich mache ein bisschen was auf einer Map, ich baue seicht ein bisschen was auf und will meinen Spaß haben. Und ich finde immer, das ist was anderes, wie wenn ich jetzt so ein episches 4X-Spiel habe, ne? Keine Ahnung, so ein fettes Eclipse oder so, ne? Oder ein Clash of Cultures. Ein Twilight Imperium. Wenn das 150 Öcken kostet, dann weißt du, was du halt für eine Art von Spiel kriegst, ne? Und bei so einer Art Spiel würde ich jetzt eher gucken, dass ich das Spielmaterial, also natürlich kann Sachen cool ausschauen, aber brauche ich, keine Ahnung, 6 unterschiedliche Autos, wenn ich das richtig gesehen habe? Also das sind ja alles einzelne Molds. Die muss ich ja also auch bezahlen. Und lauter so Zeug. Kann man da gar nichts optimieren? Also, das ist einfach teuer, weil da so viele Komponenten drin sind, die alle unterschiedlich sind. Aber natürlich, und das ist die andere Ecke, ist, jeder, der aktuell ein Spiel auf den Markt bringen will, ist verrückt und gehört direkt in den Kopf geschossen. Also wir inklusive. Weil aktuell ist halt alles unfassbar teuer. Also wenn du überhaupt quasi das Privileg bekommst, ein Spiel drucken zu dürfen, ja, dann musst du so tief in den Geldbeutel greifen. Teilweise ist das Shipping allein 10-mal so teuer, man kann sich das gar nicht vorstellen, als was es halt vor der Pandemie war. Das kostet halt Geld. So. Und das musst du halt auch im Spiel abbilden. Und ja, keine Ahnung. Es ist... Ich fand's für das Spiel, was es ist, zu teuer.
Ja, ich glaube, das ist ja auch also, was oft gemeint ist. Ne? Du hast zwar einmal den rein materiellen Wert, also sind die Komponenten, die ich nachher bekomme, und die Qualität von den Komponenten, ist es der Preiswert, kann ja sein, aber trotzdem ist es vielleicht zu teuer für das, was es mir nachher an Spiel liefert, so wie du das halt eben auch schon gesagt hast. Das ist ja dann immer oft auch eine individuelle Entscheidung. Ich war mir einfach unsicher, muss ich sagen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich reingehen soll, weil es mich einfach optisch und so super getriggert hat. Also die ganze Atmosphäre und so, das kam schon so richtig rüber. Ich habe auch richtig Bock, das zu zocken, aber ich war mir einfach unsicher, ob für das Geld, was ich da reinstecke, ob ich da das Spiel oder das Spielvergnügen bekomme, wofür ich dann nachher bezahle. Aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass ich bei Seljuk mal mitspielen darf und dann einfach mal gucken.
Was ich ja interessant finde, gerade in dem Bezug von, also wenn man jetzt über viel Geld oder über teure Spiele redet, ist Chris, wie viel hast du für den Ankh-Pledge bezahlt? Also du hast doch, glaube ich, All-In genommen?
Keine Ahnung, 200 irgendwas oder so, glaube ich.
Okay.
Guck mal parallel.
Ja, weil ich meine, von Cool Mini or Not zum Beispiel hat man jetzt die letzte Zeit nicht irgendwie gehört, boah, Leute, wir strugglen richtig mit der Produktion, wir sind richtig am Arsch, ihr müsst uns irgendwie helfen. Können wir da vielleicht noch was machen oder sowas? Die liefern das Ding einfach aus, ohne zu meckern, ohne zu irgendwelche krassen, ja, Mimimi-Announcements zu machen. Und da frage ich mich dann auch schon wieder, okay, da sieht man ja auch, dass es für so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel Ankh, was auch über 200 Euro oder 200 Dollar, ich weiß nicht genau, gekostet hat, anscheinend ja auch genug Geld war, damit sie da problemlos das Ding jetzt shippen können.
Ja, ich finde es, also A, gibt es Verträge, die du natürlich je nachdem ausgemacht hast, dass du sagen kannst, pass auf, du musst die Preise einhalten, wie wir vorher ausgemacht haben. Ja? Das kann ihnen natürlich zum Vorteil gereichen. Das Shipping ist was anderes. Wenn jetzt die, wenn das Shipping jetzt aktuell ansteht, dann kann es sein, dass sie das versuchen müssen auszugleichen. Aber man darf nicht vergessen, Cool Mini ist ein, wird sogar an der Börse gehandelt. Die haben ihren Sitz in Hongkong offiziell, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da werden sie auch getradet. Also das ist, auch wenn die jedes Mal Kickstarter machen, das ist keine kleine Klitsche. Und die, wie soll ich sagen, die können das stemmen. Also im Zweifel, ne, haben die Connections, um zu sagen, so schaut's aus. Aber es gab ja auch letztes Jahr große Probleme irgendwie mit ihrem Business Report und so, da war ja ein paar Sachen nicht ganz so sauber. Also, keine Ahnung. Das soll jetzt nicht heißen, dass da irgendwas im Argen ist, aber die kriegen ihr Ding schon gemacht. Aber Cool Mini macht's was, wir haben jetzt ja auch nicht groß rumgeweint und gesagt, alles ist zu teuer geworden.
Aber es ist eigentlich nicht so, dass man eigentlich überhaupt in keinen Kickstarter aktuell reingehen sollte, weil erstmal, wir warten ja alle noch auf übelst viel Zeug, was noch mit, wo die nochmal auf uns zukommen könnten und nochmal um Geld bitten für den Versand und dann, wo dann vielleicht doch noch irgendwie Zollzeug irgendwas draufkommt, irgendwelche unerwarteten Kosten. Ich meine, wenn du da 30 Kickstarter noch im Zulauf hast, so ist bei mir immer die magische Zahl, das sind immer irgendwie 30, dann bringt das ja schon auch noch ein paar Kosten dann wahrscheinlich dann mit sich, wenn es dann mal so weit ist, wenn ich mal an so ein Eos Entrespasser Odyssee und, weißt du, der das ganze Ding da halt eben denk, so, weißt du, und Osworn und KDM, die ganzen Dinger, die dann noch kommen sollen, irgendwie aus Amerika und so, das muss ja auch alles produziert werden und letztlich kommen die Sachen ja nicht, also sind keine Container da, um die Sachen halt eben rüber zu bringen, ist doch eigentlich der denkbar ungünstige Zeitpunkt, jetzt noch Geld in irgendwelche Sachen investieren, die dann wirklich erst irgendwann mal kommen, oder?
Theoretisch ja, aber du bist natürlich trotzdem eine Firma und du brauchst natürlich deine Produkte, die du magst, damit du sie aber später wieder verkaufen kannst. Wir können jetzt nicht alle ein Jahr Pause machen und sagen, ja, wird schon laufen. Das ist halt das Problem. Man muss sich jetzt halt da so, also ich sage, durchmogeln und man muss halt gucken, dass man jetzt als, das gilt für Verlag wie Spieler, das ist, was ich vorhin gesagt habe, was mit das Spiel so ein bisschen auf sich hat. Wenn man will, dass morgen noch Spiele gemacht werden, muss man halt heute mit dabei sein und sagen, wir halten das irgendwie gemeinsam durch. Also das, ja, es ist jetzt gerade wieder ein bisschen teurer, aber es ist jetzt nicht so, dass es meiner Meinung nach das explodiert. Was aktuell so ein großes Thema ist, ist, dass halt die Mehrwertsteuer immer mit ausgewiesen werden muss. Deswegen sagt jetzt jeder, warum ist mein Spiel 20% teurer oder halt 19? Ja, weil du halt vorher niemals die Mehrwertsteuer bezahlt hast. Ja. Surprise, surprise. Also, ne, das ist nicht teurer geworden, das ist halt jetzt nur richtig. Ne? So sollte es eigentlich die ganze Zeit schon sein.
Ja, also was ich noch sagen kann, ist, dass ich mich vor einem Jahr, anderthalb noch extra mega aufgeregt hat über Petersen Games, die dann irgendwie für Hyperspace irgendwie $85 Versand haben wollten. Aber eigentlich sind die jetzt, wenn man es jetzt betrachtet, die Lage die Klugen, weil die dann hinterher nicht die sind, die durch die ganzen Versandkosten dann Minus einfahren, sondern dann extra mal irgendwie schön dick mehr drauf kalkuliert haben, weißt du? Obwohl das da noch nicht so war mit den Versandkosten.
Ja, aber ich sind die halt auf der sicheren Seite. Den großen Rant vom King of Average angehört gestern über Petersen Games. Das war schon sehr, sehr spannend. Also so von wegen, wir können alles nicht erfüllen, danke für euer Geld, Spiel viel Spaß gesehen.
Okay,
darauf läuft es oder was?
Echt? Ja, aber das ist doch nichts Neues in dem Dinosaurier-Spiel, damit ist das schon keiner, ist das schon seit Cthulhu Wars, oder ist das doch schon klar, dass da irgendwie nur sich versucht, über Wasser zu halten mit neuen Geldern, versuchen alte Projekte und irgendwie dann doch mal durchzukriegen. Da hat er bis heute noch nicht jeder seinen ganzen Krämpfe. Das ist halt eine never ending Story. Aber ihr habt ja auch verschiedene Kickstarter und Produktionen und so weiter und verschiedene Games, die ihr da jetzt quasi in Übersetzung habt oder in Produktion habt, so keine Ahnung. Wie ist denn da der Stand zu den verschiedenen Projekten? Endless Winter, wann soll das kommen? Verschiebt sich irgendwas halt eben was? Wie ist der Stand zu Frostpunk? Wir müssen die ganzen Dinge einzeln mal durchgehen. Also gibt es da auch irgendwelche Überraschungen?
Wir haben, also es verschieben sich immer mal wieder Sachen. Einige der Sachen haben sich verschoben, wegen der Lage, das ist richtig. Andere Sachen haben sich verschoben, weil Sachen balanciert werden. Zum Beispiel Endless Winter kann ich ein cooles Update geben. Die Basisanleitung ist aktuell schon in Übersetzung. Das heißt also, die ist mittlerweile fertig. Das heißt, da warten wir gerade auf Updates. Und an den ganzen Erweiterungen schrauben sie noch rum. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich bin ja auch immer wieder im Update mit denen und rede mit denen und schaue mir das Zeug an. Und die wollen auch mein Feedback dazu immer haben. Und das ist richtig toll, wie die das machen. Also ich würde erwarten, dass mit der Entwicklung von Erweiterungen, oder ich bekomme es mal mit, wenn ich meinen Kickstarter irgendwie backe, quasi das Grundspiel steht und die Erweiterungen, die sind dann alle irgendwie so dran geklatscht. Ne? Und das merkst du ihnen halt auch an. Und hier geben sie sich jetzt richtig Mühe, dass das alles gebalanced ist. Es sind viele Erweiterungen, die müssen ja auch alle miteinander getestet werden. Du kannst ja zusammenspielen. Und das ist genau, was die gerade machen. Und zwar hardcore. Die machen sogar Tournaments auf ihrem Discord, wo Leute das wirklich zusammenspielen können, Feedback geben können. Und deswegen ist quasi, jetzt sind die Texte alle noch im Flux. Deswegen warten wir gerade noch. Aktueller Stand, jetzt haben wir gesagt, ist der 15.7. Ich soll in 2 Wochen die Final Files bekommen. Und dann übersetzen wir das. Wir haben dann irgendwie 6 Wochen Zeit. Dadurch, dass wir schon viel gemacht haben, ist das alles kein Thema. Und dann ist die Sache durch. Ich rechne damit, dass das irgendwie Januar, Februar nächstes Jahr dann fertig ist. Also ausgeliefert wird.
Ich muss ganz kurz was reinwerfen. Ben, im Chat ist jetzt schon das 150. Mal Clash of Cultures gefallen.
Da musst du mach ich doch, dazu sagen. Dann mache ich doch gleich mit dem nächsten weiter. Clash of Cultures ist...
Habe ich gar nicht gelesen.
Also fertig von unserer Seite. Das heißt, wir hatten das ja schon längst abgegeben. Anleitung ist schon... Also jeder, der die Anleitung sich downloaden will, die hatten wir ja auch Feedback online bei uns auf dem Discord und so, kannst du sie schon downloaden. Das ist fertig und Druck. Ich bekomme, heute ist Donnerstag, ich bekomme morgen die Versandbestätigung für das Print Sample. Das hat sich jetzt aktuell 4 Wochen verzögert gehabt. Ich warte jetzt schon seit ewig und 3 Tagen drauf. Aber die Druckereien hatten Probleme. Und wenn ich das Print Sample bekomme, können wir die Spiele, wenn ich sie approve jetzt, am 25.8. abholen, druckfertig. Und dann braucht es halt, bis es rüberschippt.
Aber das produziert ja alles in Deutschland oder in
Nee, da Clash of Cultures ist China. Das ist ja eine Co-Produktion mit WizKids und Gott weiß wem alles. Also da sitzen ja viele noch mit dran. Aber das hat sich jetzt tatsächlich verzögert aufgrund der ganzen Ausbrüche von Corona nochmal in China. Dann sind also die ganzen Produktionen geschattet worden. Dann mussten die teilweise Schicht arbeiten. Also in China haben sie ja den Strom ausgeschalten für die Hälfte der Fabriken irgendwie 3 Tage lang. Dann durften die anderen Fabriken arbeiten und so. Das war echt verrückt. Und deswegen hat sich das jetzt verzögert. Aber jeder kann sich schon angucken, was bekommt er denn? Anleitung ist online, schon längst. Nicht wie bei anderen Verlagen. Aber Anleitungen sind bei uns online. Und ja, könnt ihr euch anschauen. Das ist der aktuelle Stand. Mehr kann ich euch nicht sagen. Aber ich werde Fotos machen, sobald das Ding hier nächste Woche eintrudelt. Mache ich Unboxing bei uns und den ganzen Pipapo. Dann könnt ihr mal gucken, was ihr da bekommt.
Ja, generell Prognosen so für einen Versand zu machen oder so, stelle ich mir dann extrem schwer vor. Weil da sind ja momentan so viele Komponenten, ob man überhaupt Container kriegt oder so, oder ob die Sachen überhaupt verpackt werden, das kann man ja ganz schwer kalkulieren, dann zu sagen, okay, ist jetzt fix im letzten Quartal da oder so.
Das war jetzt die Sache mit, wir hatten es vorhin mit Kemet, das ist die Sache aktuell mit Retail Kemet. Retail Kemet stand jetzt irgendwie 6 Wochen am Hafen und hat gesagt, bitte holt mich ab. Ja. Das kleine Kemet möchte abgeholt werden.
Ja, kein Schiff da dann, oder?
Das, ja. Genau.
Ja.
Und aber das ist jetzt auch unterwegs. Das heißt, wir hoffen, dass wir jetzt wenigstens das auf der Messe verkaufen können.
Wie sieht's mit Frostpunk aus?
Bin ich auch Frostpunk, da drin? Frostpunk haben wir diese Woche das Update bekommen. Montag kriege ich die Files zur Übersetzung und dann geht's los.
Oh, okay. Das ist ja dann auch schon mal auf einem guten Weg halt eben alles. Aber meine Güte, das sind ja, sieht man nochmal wieder, das sind alles so längerfristige Projekte, die man dann vor ein paar Monaten da irgendwie mal sich bei Kickstarter reingeschaufelt hat. Dann gehen dann halt eben erst 4 Monate später oder was irgendwelche Übersetzungsfiles von da nach da und dann müssen die da abgesegnet werden und alles drum und dran und so. Ja, das ist immer, ne? Das,
ja, da musst du schon, also das ist alles immer wieder
so schnell, ne?
Das Gefährliche ist, wo es kritisch wird, ist, wenn du, wenn sich Projekte verschieben und dann ineinander schieben. Das ist eklig. Weil du dann halt gedacht hast, ach, du magst das dann und dann und dann und dann und dann und dann und dann ist plötzlich alles auf einmal und du musst gucken, und nu. Aber da sind wir echt gut aufgestellt und ich habe das ganz gut im Blick bisher und ich mache das ja nicht seit gestern und Gott sei Dank noch ist alles im grünen Bereich.
Du hast gerade eben...
Das Einzige, was ich... Sorry,
ja, nee, du zuerst.
Bei Flippermania hat sich jetzt auch einiges verschoben. Das lag aber an mir, weil ich ungefähr 10 Jahre an der Anleitung saß und der Matthias mich jeden Tag zu mir gesagt hat, Ben, ist die Flippermania-Anleitung schon fertig? Und ich ihm gesagt habe, Matthias. Und ich habe mir gesagt, der nächste Tag wieder, Ben, die Anleitung ist sicherlich fertig. Ich so, ich habe die fucking Anleitung nicht fertig.
Aber warum ist es so langsam? Hat's einfach, weil es so ein Spiel ist, wo du selber keinen Bock auf die Anleitung hast? Oder war sie doch so gut, dass bei der Übersetzung...
Ich sag dir es, ich war so unglücklich, ich bin noch so unglücklich, so dass ich sogar die Anleitung online gestellt habe bei Discord und gesagt habe, bitte lest sie mal durch und sagt mir, dass sie scheiße ist. Ich möchte hören, dass sie scheiße ist, weil ich so unglücklich mit der Anleitung war. Und dann Gott sei Dank alle gesagt haben, was willst denn du, die Anleitung ist doch voll gut. Ich habe das sofort verstanden und ich so, ich bin immer noch nicht glücklich. Das liegt aber gar nicht an der Anleitung offenbar, sondern an dem Spiel. Es ist halt ein Ameritrash Roll and Write, ne? Und deswegen hat es halt ganz viele einzelne Komponenten und die muss man halt, die werden nie, ich wollte so eine gestreamlinete, geile Anleitung machen wie bei Aeon's End. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und ich habe das 10-mal auseinandergenommen und 10-mal neu geschrieben. Ich war 10 Tage in Urlaub und davon habe ich 5 Tage, während dann die anderen irgendwie baden gegangen sind, saß ich dann in meinem Häuschen und habe Anleitung geschrieben, weil ich das scheiß Teil fertig werden haben wollte. Und sehr zum Hass meiner Frau, die gesagt hat, komm mit. Aber es musste einfach fertig werden. Und wie gesagt, ich war so unglücklich, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin jetzt unglücklich, aber happy. Es tut, was es tun soll. Jeder hat es verstanden, der es durchgelesen hat. Jeder hat gesagt, ich hatte damit keine Probleme. Ich habe vor allem keine Fragen mehr gehabt. Und das ist ja immer das Wichtigste. Ich sage, ich konnte reinkommen und ich hatte keine Fragen. Es gibt 2 so Stolperfallen, weil man bei dem Spiel halt was machen, also ich muss es halt, bei jedem Spiel, wo du was erklären musst, wo du was überprüfen musst, was du später erst bekommst, ist immer zum Kotzen. Es ist immer zum Kotzen. Und ich muss das erklären, ich habe jetzt so einen kleinen Kasten hingemacht, der erklärt, Achtung, pass auf, was ist denn das? Ach so, das kommt erst später. Aber es ist halt schon Kenner plus, und damit muss ich jetzt leben. Mehr runterbrechen konnte ich nicht.
Matthias und du, ihr werdet gerade so ein bisschen gesalbt im Chat halt eben auch so. natürlich habt ihr angefangen mal mit dem Adventskalender, sagen die Leute so. Das ist so, ne, das ist ja ein paar Jahre ist der Adventskalender ja ganz gut irgendwie gelaufen. Dann macht ihr den eigentlich noch, den macht ihr gar nicht mehr, ne?
Nee. Der Adventskalender ist unfassbar viel Arbeit für zero Geld.
Ja, ist und so, ne? Ja, das ist so. Weil du musst auch mit sämtlichen Leuten dann in Kontakt stehen, hey, wir brauchen dafür eine kleine Promo und dafür. Dann muss der ganze Scheiß irgendwie produziert werden, alles zusammengesteckt werden in so einem Ding und so. Also stelle ich mir auch echt komisch vor, weil da viele Köche, also sind ja mindestens 25 Köche sind da ja mit am Start, die da irgendwelche Krempel irgendwie machen, so, und das ist dann schon heftig halt eben so. Ja, der war ja sowieso nicht so mega gut halt eben. Und dann habt ihr aber euch Respekt, echt geile Dinger jetzt mal so im Laufe der Zeit einfach an Land gezogen, werden andere sich eher mit so kleineren Spielen erstmal probieren, wenn ich jetzt mal an den Boardgame Circus oder so beispielsweise denke, so, dann holt ihr euch die fetten Kisten halt so, weißt du, was ich meine, das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Ist es denn eigentlich, würdest du sagen halt eben, dass der Matthias ohne dich voll im Arsch wäre, mit seinen ganzen Projekten, die er noch übersetzen will?
Also, das ist auch so die Sache übrigens mit dem Adventskalender, der Matthias hat den halt quasi komplett im Alleingang gemacht, ne? Und seitdem er halt hauptberuflich, aber für Deep Print tätig ist, schmeiß ich ja den, also Frosted Games so zu 90%. Ne? Der Matthias macht das jetzt nur noch nebenher, Frosted Games sozusagen. Und das war jetzt halt schon eine krasse Übergangszeit, weil ich jetzt dann so vom Redakteur zum Verlagsleiter so ein bisschen, ne, oder Redaktionsleiter, jetzt bekommen wir auch Unterstützung im Marketing und in der Redaktion. Und dann mache ich ja Marketing, kümmere mich um den Discord, habe mich ja letztes Jahr um die Spieldigital und so gekümmert. Das sind halt alles so, also es war jetzt schon, war schon heftig. Das hat schon ganz schön reingedöttelt. Ich würde nicht sagen, dass er, also ohne mich, aber dass ich viel mache, wenn ich jetzt weg wäre, wäre schon eher schlecht.
Ja. Aber jetzt, wenn
musst aber auch aufpassen, ne, Ben, so, wenn du mal guckst, wie so dein Werdegang war und wo du dann schon überall warst und wo du jetzt angekommen bist und was du dir da alles quasi so gerade an Land ziehst, weil alles so geil aussieht.
Auch viel Verantwortung. Musst
aber auch aufpassen, dass du nicht irgendwann mal mit einem Burnout irgendwann mal weg bist, weil dann steht Frosted still, weißt du?
Ja. Ich schaue, dass ich, also die Unterstützung war jetzt notwendig, da habe ich auch lange drum gebettelt. ich schaue, dass ich halt die Spiele, also was hilft immer ist, wenn du Sachen machst, die dir Spaß machen, die sind nicht so schlimm. Was ich, wo ich gesagt habe für uns, ist, wo ich eine große Handbremse anziehen muss, ist, ich darf maximal nur noch ein oder zwei solche, ich muss alles neu machen, Spiele an Land ziehe. Also sowas wie ein Flippermania oder sowas wie ein Dawn of the Sets, das darf nicht zu häufig kommen. Auch Aeon's End musste ich ja komplett neu machen. Und,
ja gut, aber ich glaube, so ein Dawn of the Sets wahrscheinlich 10-mal so viel Arbeit wie Flippermania, oder?
Arbeit ja, aber die kreative Arbeit, das alles neu zu schreiben, die ist fast gleich. Also ich habe es ist viel Zeug, das man dann runterarbeiten muss, aber runterarbeiten ist Fleißarbeit. Also das ist jetzt kein, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber ein Spiel zu betreuen, was ich einfach nur, also sowas wie ein Endless Winter, das ist jetzt quasi weiß ich nicht, Cool Cruising, Easy Surfing, wie auch immer du das sagen möchtest, ne? Also das ist einfach, da muss ich praktisch nichts tun. Und da muss ich dafür sorgen, dass es eine gute Übersetzung ist, da muss ich dafür sorgen, dass das alles ordentlich ist, dass es keine Fehler gibt und alles passt. Ja. Das ist einfach, das ist echt keine Arbeit. Aber Aeon's End, Anleitung komplett, das Spiel komplett neu machen, dann, wie gesagt, bei Flippermania alles komplett neu aufbauen, das hat. Und deswegen habe ich jetzt die Unterstützung gebraucht, dass einer halt sich kümmert. Wir haben jetzt noch die Karriereerweiterung von Unterhändler, die jetzt ansteht. Die macht der Kollege zum Beispiel, weil ich das nicht auch noch machen kann. Und ich muss jetzt gerade die Legacy-Anleitung zu Aeon's End machen. Und da die ja mit lauter Sticker drin ist, muss ich quasi alles, was es im Englischen gibt, kann ich zum Fenster rausschmeißen und muss schon wieder von vorne anfangen. Und da diese kreative Arbeit, die ist halt schon ziemlich
aber an dem Grundkonzept von zum Beispiel von Aeon's End Legacy ändert ihr nichts. Also jetzt, was weiß ich, den Ablauf der Legacy-Kampagne oder so. Also das übernehmt ihr schon. Nee. Da kommt dann halt die reine Übersetzung dann dazu. Und das Neudenken, quasi der Anleitung auch.
Genau, das, Leute, unterschätzen wir, das ist, wenn man was, also kleinste Sachen ändert, muss das alles sitzen. Also das ist, dieses Neumachen ist so aufwendig, Bestes ist doch nur eine Anleitung.
Nee, so meinte ich das gar nicht. So.
Nein, das meine ich jetzt nicht von dir, ne? Aber ganz viele so, ja, ist so nur eine Anleitung. Also, auch wenn einer das einfach nur übersetzt, ne, so nur eine Anleitung. Ja, schon, aber wenn du willst, dass du das halt auch verstehst, dann ist das nicht nur eine Anleitung.
Ja, also ich habe zum Beispiel, ich habe gerade das Paradebeispiel, wo du auch gerade wieder Anleitung sagst, da habe ich auch direkt gesagt, so die Anleitung würde ich jetzt gerne mal dem Ben schicken, der würde wahrscheinlich im Dreieck springen. Bei mir ist ja nach langer Zeit Daynight Z eingetroffen, wo ich fast 5 Jahre drauf gewartet habe. Und die Anleitung ist abenteuerlich. Sagen wir es mal so. Das Ding hat ganz, ganz viele Seiten und ist einfach unglaublich schlecht strukturiert. Also es stehen alle Infos drin, zumindest. Naja, nicht alle. Also irgendwo. Es gibt schon ein paar Fragen, die offen bleiben. Ja,
fast alle.
Aber da gibt es dann Punkte, wo du dir denkst, okay, da wird eine Regel erklärt und 2 Seiten weiter gibt es ein Beispiel, was gut ist, weil die ganz viele Beispiele gemacht haben, wo Züge erklärt sind. Aber wenn du wichtige Detailregeln in diesen Beispielen findest und nicht in dem eigentlichen Block, wo diese Mechanik erklärt wird, dann ist das echt schwierig und du musst schon anfangen, die Sachen rauszuschreiben, weil du das sonst einfach vergisst. Und da denke ich mir so, oh Gott, ey, wie, klar, das sind Leute, das war das erste Projekt, die haben sich da dran gesetzt, haben die Anleitung wahrscheinlich selber geschrieben und aber da habe ich auch gedacht, wenn man jetzt hingehen würde und würde dieses Mammutwerk neu machen wollen, das ist eine mega Arbeit, weil du musst es komplett auseinandernehmen. Du musst es in jedes Einzelteil zerlegen, musst dir überlegen, okay, wie kann ich es jetzt den Leuten am besten beibringen? Ne, weil das ist da nicht berücksichtigt worden, dass du irgendwie einen roten Faden hast und alles aufeinander aufbaut. Und das ist einfach Wahnsinn. Das stelle ich mir wirklich Wahnsinn vor, das Ding einfach mal neu zu schreiben.
In Wirklichkeit ist die Anleitung gar nicht so.
Du musst ja auch jeden Regelfall irgendwie, was passiert, wenn ich mit dem Monster jetzt dastehe und dann passiert das und so. Das gibt ja voll oft, hast du in so Regeln auch gar keine Beispiele für gewisse, gerade wenn es um so Verlage geht, die noch nicht so riesig sind, dann fehlen da voll oft Fallbeispiele, die in gewissen Konfliktsituationen nachgeblättert werden könnten, weißt du? Und gerade bei so billig, da musst du, wenn du das als jetzt andere, beispielsweise als Spieleschmiede oder so machen wollen würdest, das würde ja nichts bringen, wenn du das eins zu eins übersetzt, ja, weißt du? Da musst du ja nochmal komplett nochmal neu auf
von vorne angehen. Ja, aber das haben sie ja schon richtig gemacht. Die Beispiele sind drin, aber du denkst dir halt manchmal bei der Struktur, denkst du dir so, oh mein Gott, was haben die sich dabei gedacht?
Ich muss mal kurz hier auf den Chat eingehen, weil das interessiert mich. Ich finde die deutsche Eons-Enderleitung unübersichtlich, die englische ist fluffiger. Wir hatten da so eine schöne Zusammenfassung, wo einer gesagt hat, ja, ist easy, die englische Anleitung. Zuerst liest du Seiten 2 bis 3, dann springst du auf Seite 16, dann gehst du auf Seite 14, dann gehst du zurück auf 5, liest dir den Text, den Kasten auf Seite 8 durch, dann 16 und dann hast du es schon verstanden. Wie kann mir jemand erzählen, dass die englische Anleitung da fluffiger ist? Da steht einfach alles irgendwie drin. Nee, das interessiert mich. Wie ist die deutsche unübersichtlich? Die ist total übersichtlich aufgebaut.
Also die hat der Ben geschrieben, die ist perfekt, Leute.
Nee, nein, das muss ich gar nicht, aber ich finde es spannend, wie man die unübersichtlich findet. Also, das muss man ja begründen können.
Die lässt sich vielleicht fluffiger blättern, weil die einfach ein besseres Papier benutzt haben.
Wahrscheinlich, ey.
Ja, das was war und. Wenn ihr nochmal hier unsere Gäste ärgert, dann gibt es erstmal ein paar Timeouts.
Nee, aber ich finde es spannend. Weißt du, ich versuche ja immer zu gucken, wie kann ich besser. Feedback ist immer gut, ja. Aber sowas interessiert mich. Also, gerade wenn man halt übersichtliche Strukturen hat, finde ich immer total spannend, wenn einer sagt, ey, ist total unübersichtlich. So, die war für mich unintuitiv. Ist es unintuitiv? Es hat. Also.
Ich finde das interessant.
Wir können das nicht. Da steht, das ist dein Zug und wer dran ist, und dann guckst du einfach nach und dann schaust du exakt da, wer dran ist, was du tust dabei. Sehr spannend. Manchmal.
Leute, aber der Ben ist auch nicht mehr der Jüngste. Der bekommt gerade
vor allem Leute, weißt du, ein einziger im Chat, der die Meinung hat.
Nein,
lass dich nicht triggern.
Ich finde es total. Ich finde es wirklich wichtig und spannend. Weil ich dann mich da. Also, das, was mir Leute mit mir sagen, so, ey, du meinst, du magst die geilste Scheiße, ne? Und das meine ich nicht, aber wenn man nicht der Meinung ist, also wenn man nicht Feedback annimmt und sich Gedanken macht, warum Leute was scheiße finden, jeder Spieler lernt anders. Und was die Anleitung machen muss, ist alle diese Leute irgendwie abgreifen. Und das wird sie nie können. Aber ich muss schauen, dass ich möglichst viele abgreife. Und deswegen machen wir ja oftmals auch nochmal Textänderungen, auch mal an der Karte, auch wenn es kein Fehler war. Weil wenn ich 95 Leute von 100 abgreife, wenn ich durch ein anderes Wort 97 jetzt abgreife, dann lohnt sich das schon, weil ich zwei mehr abgegriffen habe.
Ja, weißt du, aber Ben, du musst das so, weißt du, du kannst halt in der Hauptschule, da kannst du nicht Faust hinlegen und, weißt du, die verstehen das dann, weißt du, ich meine so, das ist, du musst halt gucken, welches Publikum, und wenn dann hier der Pirat Biggie sich beschwert, dann ist vielleicht einfach das Spiel zu hoch für ihn. Dann muss er vielleicht mal wieder einen Gang runterfahren und mal nochmal eine Runde
Siedler oder so spielen. Für ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Und jetzt ist erstmal die Frage. Jetzt ist erstmal die Frage, Ben. Das ist
am nächsten Tag am Monday gibt's sowas Maul.
Leute, keine Angst, ich stehe immer hinter euch, Alter. Ben, die Frage, ja. du hast ja vorhin gesagt, du hast es in einem Discord gepostet und hast du den Leuten gesagt, bitte sagt mir, dass die Anleitung scheiße ist. In welchem Discord hast du es gepostet?
Bei uns, auf Frosted Games Discord.
Ja, das ist jetzt dein Fehler, weil hättest du es bei uns gepostet, hättest du safe dieses Call bekommen von die Anleitung scheiße. Deswegen, das nächste Mal weißt du einfach Bescheid, post bei uns, kriegst du direkt ein Feedback.
Ganz kurz die Erweiterungsfrage noch abzuhaken, die auch im Chat gekommen ist. Die Erweiterung zu Dawn of the Zed, wird es da nochmal ein Reprint zu den Erweiterungen geben, oder?
Ja, ja, gerade im Zoll, also ist jetzt gerade wieder da.
Ja, Leute, könnt ihr euch demnächst dann wieder mal gönnen, das Ding. Mir war das zu solo-mäßig, das Ding leider.
Ist Solo, also klar, ist exakt ja. So.
Ich hatte halt die ganze Zeit die Hoffnung gehegt, weil das Game so geil ist, dass man es gut zu zweit spielen kann. Und ich finde, es ist trotzdem ein Solo-Game einfach im.
Wenn du es zu zweit oder zu dritt spielst, was ich schon gemacht habe, dann musst du der Typ dafür sein, der da Bock drauf hat. Aber magst du nicht auch Robinson?
Ja, aber Robinson finde ich ist immer noch so noch ein Ticken was anderes. Ja, ich gehe dahin, ich mach das und hier und so weiter. Da hat mich irgendwie ist Robinson für mich vom inneren Feeling her noch ein bisschen was anderes gehen. Aber weil ich da vielleicht auch irgendwie besser einsteigen kann und so, anstatt ja, ich gehe dafür, ich schieß da baue ich eine Barrikade und so, da fühle ich halt eben, ja, ich gehe was zu essen sammeln, ich versuche das Dach zu bauen und so weiter, dann können wir nächste Runde das Netz haben und so. Das ist halt so vom Feeling her, hat mich das einfach mehr abgeholt. Die Anleitung ist hier sehr gut gelangt. lang, sehr gut gelungen. Die ist ja natürlich auch auf mehrere Hefte verteilt, weil es halt eben immer weitere Sachen halt eben einführt. Und du fängst ja mit dem Rekrutenmodus sozusagen an und so. Das ist alles ganz witzig gemacht. Ja, da bin ich gut reingekommen, aber es hat mir einfach als so, ich hatte es solo gespielt. Ich spiele nie solo und habe mich da hingesetzt und das Ding in solo gespielt. Und das hat mir leider dann nicht so viel Spaß gemacht. Wieder mal. Ich versuche aber zu immer mal mich wieder für ein Solo-Projekt so zu engagieren, aber sitzt immer noch wieder lieber am PC. Muss man auch einfach für gemacht sein,
ja, ist so, ja, ja, definitiv.
Ja. Ja, ja. Seltsame Leute, die da immer so
bemerkt.
Seltsame Leute, sehr merkwürdig.
Ja, dann, Leute, dann steigen wir kurz noch mal in die Time Machine, fliegen wieder zurück und sind wieder beim Wochenrecap und ihr wolltet noch sagen, was ihr gezockt habt.
Ja, aber dann diesmal erzählt der Stefan, weil ich habe das ganze Ding schon Donnerstag, Sonntag beim Kickstarter-Talk einmal aufgerollt. Dann Stefan, berichtet du doch mal.
Okay, ich versuch's mal einen Ticken detaillierter zu machen. Also Manuel Marvin kam hier an, hat ein Warroom mit dabei, mit Playmat, alles. Wir haben hier das komplette Bankett aufgefahren, haben das alles uns dahin gehockt, die haben das alles aufgebaut. Ich habe schon eine Stunde am Handy draußen gesessen und die haben alles drin zu zweit aufgebaut, da hätte ich eh nur gestört. Und dann kamen wir an, wir haben um 11 Uhr mit der Regelerklärung oder so 10:45 angefangen. Ich denke mal so 10:45 hat es dann losgegangen, also Stunde Regelerklärung, die haben das schon verhältnismäßig detailliert gemacht. Vieles hat sich für mich dann auch einfach irgendwie recht schnell erschlossen. Ich muss sagen, Leute, ich habe viel erwartet von dem Game und ich habe noch mehr bekommen, um einfach mal das Fazit vorzugreifen. Ich habe es auch im Zocker und Hals schon gesagt, Leute, ich habe an dem Game keine Schwächen gesehen. Das dauert lange, Aufbauzeiten und alles drum und dran, bisschen fisselig, Leute. Aber es ist an alles gedacht. Am Anfang sieht es ein bisschen unübersichtlich aus, sagte Manuel auch direkt so, ja, die ganzen Plättchen und so weiter und so fort. Aber dann war nachher halt eben easy halt eben. Runde Dinger sind quasi Flugzeuggeschwader, eckige sind dat und dat und dat und dat und dat.
Der Podcast-Zuhörer denkt sich gerade, irgendwann hat er irgendein Wort gesagt, das hat er verschluckt, das heißt irgendwie War Room oder sowas.
Und jetzt
redet er über Flugzeuge und eckige Dinger.
Also was wir haben War Room gespielt.
Ja, es ist eine zweite Weltkriegssimulation, wenn man so möchte. Jeder, der Axis and Allies kennt, Alliierte gegen die Achsenmächte, das Spiel geht halt eben zu sechst. In dem Fall
Ausgangspunkt ist, glaube ich, 1942.
Genau, und so wird halt eben alles aufgebaut, wie das damals verhältnismäßig historisch korrekt gewesen ist, wie die Grenzverläufe sind und die ganzen Divisionen, wie sie überall standen und so weiter und so fort. Ja, und dann versuchen wir halt eben die anderen zu bezwingen in einem epischen Match.
Das Schöne war ganz kurz noch, wir hatten nämlich einen Geschichtslehrer mit am Tisch und deswegen war die Regelerklärung gleichzeitig ein kleiner historischer Abriss, an welchen Fronten was genau passiert ist und welche Truppen sich wohin bewegt haben und warum und was es mit der Region auf sich hat und der Region auf sich hat und war mega spannend und hat natürlich irgendwie zu diesem Gesamtfeeling noch mal mehr beigetragen, als wenn man dann einfach nur sagt, so, jetzt hast du hier die Plastikklötzchen, die kannst du jetzt halt auf die Insel schieben. Aber wenn dann direkt gesagt wurde, ja, und dann auf der Insel ist dann das und das passiert und die haben
Operation Seemöbel und keine Ahnung, tralala
das,
und so.
Das war natürlich das auf jeden Fall auch richtig nice. So, jetzt darfst du wieder.
Ja, hat dann der Kollege dann auch, wenn ihr irgendwelche unlogischen Züge gemacht habt, die sich eigentlich geschichtlich gar nicht ereignet haben.
Nee, gar nicht. Gesagt, nein,
Chris, nein. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da gerade
sagst. Es geht ja auch darum,
das häufiger.
Es geht im Spiel ja auch nicht um korrekten historischen Verlauf, sondern da seine eigene Geschichte dann irgendwie dann zu schreiben. Und in der, die ist halt so ähnlich gewesen, wie es in echt gewesen ist. Also grundsätzlich das Spiel 3-3. Du kannst so SIP folgen, wobei die Chinesen da kein richtiges Volk sind, weil die nur Menschen haben und kein Öl und wenig Kanonen und so. Aber der Daniel, den habe ich mit den Chinesen das Fürchten gelehrt. Wir haben nämlich am Anfang gezogen einfach. Ja, der Kaiser Daniel.
Kaiser hat eigentlich das Spiel gewonnen.
Ich habe auch Japan gespielt damals. Ich fand das gut.
Also Daniel hat Japan gespielt, Chris hat die Deutschen gespielt, Manuel hat Italien gezogen, ich habe USA und die Chinesen gespielt, der Marvin hat die Russen gespielt. Und der Dominik hat auf jeden Fall Great Britain gespielt und haben dann da derbe halt eben rumgeflext. Und Leute, es ist unterteilt in so eine Planungsphase. Ihr schreibt dann habt 12 Commands auf eurem Board drauf. Dann schreibt ihr, was weiß ich, Division 32 bewegt sich nach P3 und so weiter und so fort. Dann wird Initiative festgelegt, indem ihr dann Ölgebot abgibt. Und Öl braucht ihr auch, um die fettesten Truppen und Sachen zu bauen. Also müsst ihr mit eurem Öl gut haushalten. Könnt den anderen dann zuvorkommen und jeder plant da seine Dinger da und nur ab. Und ich denke nur, boah, was geht ab? Und dann hat er da ein Öl mehr als ich geboten. Also dann zieht vor und dann, wir hatten die fettesten Schlachten im Pazifik mit unseren fettesten Battleships mit Trägerunterstützung und weiß der Geier was und haben uns dann diese kleinen Inseln da ein fettes Gefecht geliefert. Russland ist dann schön in Deutschland eingefallen, halt eben hatte herbe Verluste. Irgendwann ist die Wirtschaft beim Krieg zusammengebrochen, weil es dann noch so ein Stresssystem gibt. Jedes Mal, wenn eine Nation halt eben Verluste erleidet, werden die auf so ein Moralboard gesetzt und am Ende der Runde ausgewertet. Das Ding ist so krank, Digga. Ich brauche ein eigenes. Also wenn der Pledge Manager aufgeht, ich brauche ein eigenes.
Das spielst du dann so sogar solo mal, ne? Wahrscheinlich.
Ist mir scheißegal, das Ding. Alter, aber du krank. Und da war es natürlich dann so, könnt ihr euch vorstellen, hat eben irgendwann Chris dann zusammengebrochen mit seiner Nation. Er hatte dann keine Ressourcen mehr. In der ersten Runde mit strategischem Bombardement hat man ihm schön am Frankfurter Kreuz das Eisenbahnnetz zersprengt. Da konnte er keine Truppen mehr per Bahn verlegen und so. Oh, das war so geil. Und dann natürlich Chris irgendwann im Arsch gewesen. Dann, ja, oh Leute, ich kapituliere, das war's. Ich kann hier nichts. Ich bin komplett im Arsch. Ihr könnt es euch ausrechnen. Wir können nicht mehr gewinnen. Und ich hatte die fettesten Konvois unterwegs, weil ich meine Rüstungsindustrie vorher aktiviert hatte und die da runter und war unterwegs Richtung Japan und alles. Und Daniel ist noch von hinten in Russland Richtung Europa
ja,
unterwegs.
Ja, eben. Ich hatte.
Ja, hat dann, und Manuel, ja gut, dann geben wir auf, dann geben wir auf. Und Daniel hat die Welt neben mir verstanden. Und dann, ja, aber gut, so ist es halt eben manchmal. Eine Kapitulation gibt's natürlich auch. Dann, im Weltkrieg, und dann war das halt noch ein akzeptables, aber wenn auch ein schmachvolles
Ich war nur noch.
Es war ja nicht nur so, dass nicht
Kilometer
nur
von Moskau entfernt. Also
es ist ja nicht nur so, dass nur meine Wirtschaft zusammengebrochen ist und ich sozusagen gar keine Ressourcen mehr bekommen habe. Ich hätte nichts mehr bauen können. Das heißt, ich wäre immer weniger geworden. Zudem war mein Stress noch so weit fortgeschritten, dass meine Einheiten auch bei jedem weiteren Stress noch kapituliert haben, also desertiert haben. Das heißt, ich war wirklich, also ich war raus. Die hätten halt weiter zocken können. Aber da, das wäre halt nichts mehr geworden. Also, ne, das wäre halt einfach, Italien hatte noch ein paar Einheiten, Japan war richtig gut aufgestellt, aber im Endeffekt wäre halt Japan auch immer
eingekesselt worden. Niemals also, hätte ich mich den Amerikanern ergeben.
Wir hätten das Ding nicht mehr gewonnen.
Niemals.
Leute, die wichtigste Frage habt ihr aber nicht beantwortet.
Ja.
Wie sieht's aus? Waren diese Chipschieber, diese
Teleskope, völlig nutzlos,
vollkommen nutzlos. Das war so klar, ne? So klar. Hast wahrscheinlich, der erste hat angesetzt und wahrscheinlich hat er ja, alles verschoben und dann so, oh, jetzt lass den Scheiß.
Die stehen so nah beieinander und wir hatten ja schon die riesen Playmat. Wenn du da einmal mit diesem Schieber zwischengehst, kannst du das Spiel neu aufbauen. Völlig nutzlos. Echt absolut
super geil, Alter.
Es ist halt ein gut spielbares Axis and Allies, ne? Das ist so,
ja, das ist, also das ja, ist halt ein Axis and Allies so
in modern. Aber du findest, du kannst es nicht wirklich sinnvoll unter voller Spielerzahl spielen, meiner Meinung nach.
Also, mit 7 nicht, nein. Also zu 6 kannst du es sehr gut spielen, weil die Chinesen genau. Kein richtiges Volk sind. Und ja, das ist.
Ich denke mal, zu 4, wenn man nur Europa oder so spielt und sowas, wird auch geil gehen.
Ja, wir haben es mal zu 4 gespielt. Ich fand es eher.
Wenn will man
das Weltkrieg, machst du nicht, ne? Oder du spielst
ja.
Du
ja, spielst ich finde es komisch, wenn die Hälfte fehlt, irgendwie.
Ja. Das hat auf jeden Fall Laune gemacht.
Ja, hat wirklich Laune gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Leute, müsst ihr rein, egal was Shipping kostet und alles drum und dran, müsst ihr rein, Leute. Nochmal, wenn der Pledge Manager aufgeht.
Kauft euch auf jeden Fall einen neuen Tisch rein. Oder spielt es auf dem Boden.
Wir haben natürlich auch alle Register gezogen, ne, inklusive psychologischer Kriegsführung und so, haben dann immer gesagt, so, in 2 Runden ist es vorbei oder so, könnt ihr schon mal.
Klar, mit
kann der Geschichtslehrer nicht so zurecht
mit. Auch mit Kriegsspionage und dann immer so am Ende, so habe ich ihn gefragt, Leute, habt ihr euer Ölgebot schon eingetragen? Und dann immer so, nee. Und dann konnte ich natürlich so linsen und hab dann immer so anhand der Bewegung des Stiftes erahnt, wie viel Öl er eingetragen hat. So, und dann waren sie auch draußen und dann gesagt, ich glaube, ich guck beim Daniel immer, habe ich einen Spion. Ich guck immer, der sitzt quasi da bei ihm in seinem Ding und guckt immer, wie viel Ölgebote abgeben. Der Ölminister, der ist quasi von bestochen worden. Deswegen habe ich
weiß ich für die nächste Runde
Daniel schon mal übertrumpft, aber es ist dann nur zweimal aufgegangen. Die anderen Runden hatte er dann das nicht vergessen, hat es quasi eingetragen. Ja. Aber das sind alle Kriegslisten sind erlaubt, außer das Board umzudrehen, wenn das wirklich mit den Befehlen so liegt, dann lass das mal nicht.
Stefan, da haben sich deine 15 Partien Pictionary Air, wo man in die Luft schreiben muss, haben sich dann endlich mal gelohnt, ne?
Ja, ich bin nur noch mit der Zunge am Schnalzen am Morsecodes halt eben und hatte natürlich so eine kleine Taschenlampe, wo ich dem Dominik immer Commands dann gegeben habe, so, und wo er jetzt demnächst seine Truppen zusammenziehen soll, damit er sie auf meinen Transporter verladen kann, ich dann wieder Richtung von Kanada, Richtung
rüber. Kann mir so vorstellen, wie der Stefan den hier so Und der Chris denkt aber, sich, hat er schon wieder einen Schlaganfall oder was ist los?
Ja, aber Trash Talk war echt geil. Also man hat halt gemerkt, dass der Geschichtslehrer, der kann überhaupt nichts mit Trash Talk, so, weil wir dann die ganze Zeit so halt, ja, noch zwei Runden ist das Ding halt vorbei. So, immer knalle ernst. Und er dann so, was erzählt ihr denn da? Das geht doch gar nicht. Und hat dann so voll versucht, das guckt doch mal hier, da haben wir noch voll viel und bla.
Ja, ich so, ja, zwei Runden das ist Ding durch. Ist durch.
Weiß ich jetzt
safe.
Schon. Ja, er kam damit gar nicht zurecht. So. Er sagt, jetzt hört doch auf, mit so einem Scheiß zu reden und so. Und, er hat mich richtig nervös mitgemacht.
Ja.
Ich finde jedes Spiel so lustig, bei dem du simultan ziehst und die abstrusesten Sachen dann passieren.
Genau das. Was man nicht machen darf, ist eigentlich, wir haben es auch die Beratungsphase ein bisschen zu lang gehabt und so weiter und so fort. Also da ist eine Uhr dabei, die dauert halt eben 10 Minuten. Ich würde euch empfehlen, ihr dreht die einfach zweimal rum. Also wirklich in 20 Minuten sollte jeder seine Commands spätestens stehen haben. Dann sind natürlich auch Fehler dabei, fehleranfällig, scheiße, ich habe vergessen, die zu überlegen. Das sind halt die logistischen, militärischen Probleme, die halt eben dabei dann aufkommen oder wie auch immer. Man muss schon an viele Sachen denken, also strategisch absolut großartig. Diese Runde baue ich jetzt da das Battleship, das kann dann meinen Geleitzug begleiten. Ja, jetzt ziehe ich hier über die Eisenbahnlinie hier noch meine mechanisierte Infanterie rüber. Die kann ich dann direkt nächste Runde verladen und dann direkt in See stechen und so weiter und so fort. Also, krank, Leute, aber ich bin halt da auch so ein Fan, da bin ich ein richtiger, also Kriegsspielfreund, sag ich jetzt mal.
Ihr habt doch irgendwie erzählt, ihr habt da irgendwie 8 oder 9 Stunden gespielt, ne?
Ja, wir haben 9 Stunden gespielt, hätte Chris nicht aufgegeben, wären es sicher auch 12 hätten es noch werden können, aber ich glaube, so 12 Stunden ist auf jeden Fall in voller Besetzung auf gemütlich, wenn vorher keiner die Regeln kannte und sich keiner was angeguckt hat, mit einer Essenspause zwischendurch und ja, so und entspannter
Beratung. Halbe Stunde Planungsphase waren da drin oder so, also das hat sich auch schon so, ja, wir haben es auch künstlich noch sehr in die Länge getrieben. Also wenn du wirklich strikt mit Sanduhr zockst oder wie Stefan gesagt hat, die halt zweimal umdrehst und dann muss auch jeder fertig sein, dann, aber 8-9 Stunden brauchst du.
1,5 Stunden, dann ist das Ding durch.
Also die Stunden brauchst du.
Habe ich nur eine Frage? Wann gibt's denn dann die Meeple-Porn Community Hearts of Iron 4 Runde?
Was noch?
Boah, hat gleich noch keiner von uns gezockt, ey.
Was? Ist ja furchtbar.
Lohnt sich oder was?
Weil das ist ja genau das.
Und richtig. Okay. Was für ein Game?
Hearts of Iron 4, kennt ihr nicht?
Hearts auf allen Vieren.
Nee, ist doch so ein Command Conquer im Zweiten Weltkrieg.
Das ist Paradox-Spiel halt. Also wer Stellaris kennt, quasi Stellaris im Zweiten Weltkrieg.
Jetzt
holt er doch noch das große Besteck raus.
Direkt mal den Namen speichern.
Ja. Leute, eine Frage noch zu hier War Room. Gibt's Player Elimination im Spiel?
Ja. Bei Chris war es quasi eine Player Elimination.
Aber unwahrscheinlich, es wird eher nicht so schnell passieren, weil es ist halt team-based und du lässt deine Teamkameraden nicht hängen. Wenn du siehst, dass langsam irgendwie Europa überrannt wird, dann kommt der Italiener halt rüber und stärkt von hinten den Rücken halt, ne?
Okay.
Ist nie
schön
bei. Aber was heißt Player Elimination? Sagen wir es mal so.
Kannst du noch zuschauen?
Ich hatte halt in Afrika, hatte ich halt ein Land gehalten, ich weiß gar nicht mehr welches, was mir richtig gut Öl produziert hat. Theoretisch gesehen kannst du ja immer noch an einem neutralen beziehungsweise an einer freundlichen Nation weiter Truppen produzieren. Also selbst wenn alle deine letzte Truppe rausgenommen wurde, hast du meistens halt trotzdem noch Ressourcen, um irgendwie noch ein paar Truppen zu bauen.
Das ist das Gleiche, wenn man irgendwie Warcraft 3 spielt und seinen letzten Bauern noch bei einem reinschickt und sagt, ich bin noch nicht tot, ich lebe noch. Das ist so der Fall, Alter.
Aber da hätte ich mir auch vorstellen können, Alter, das ist auch sicher was für dich, wäre sehr schön. Ich weiß, die Penner kommen erst abends und wollen dann 3 Stunden belustigt werden und fahren dann wieder nach Hause satt,
gefressen
auf deinen Nacken,
nee,
Digga.
Niemals.
Aber so ein Ding, da 3 gegen 3, da kannst du schon die richtig räudigen Backstabbing-Dinger und so mal, also es ist halt Krieg, ne, das muss man nicht vergessen. An der Stelle wollen wir das auch nicht beschönigen.
Ja, also auf jeden Fall ist einer meiner Kumpels im Chat und der sagt, hol die Kiste und ich sag zu ihm jetzt gleich 9 Stunden Spielzeit, Alter. Du kommst sowieso nicht an den Tag. Also
komm bei uns vorbei, zockst du hier mit. Digga, so ein Ding ist das. Gar kein Problem.
Ja, so ein Ding ist das.
Das ist wie so ein Eventspiel. Das spielt ja nicht jeder. Das spielst du
magst du wie Twilight Imperium einmal im Jahr, zweimal im Jahr. So ein Ding, so muss das werden, Alter. Und boah, geil. Ja. Brauche ich auf jeden Fall selber. Da habe ich Bock drauf.
Ja, sonst habt ihr noch was gezockt?
Nee. Doch, ja, ein bisschen Fantasy Realms sind ja mit Erweiterung, aber brauchst du nicht die Erweiterung.
Den, ah, ey, jetzt komm, nee, jetzt musst Digga, du aber. Das war wieder die Review vom Meeple-Porn, Alter. Ja, Erweiterung gezockt, aber brauchst die Erweiterung nicht, ja, scheiß drauf.
Erweiterung ist echt Schmutz, Alter. Ohne Scheiß. Also ist echt wirklich.
War doch klar, komm, Alter.
Die Erweiterung zu Fantasy Realms, Alter, ich habe selten so einen heftigen Schmutz gesehen. Also ist leider so.
In die Hose geschissen.
Richtig, sozusagen. Ich hatte geschissen,
keine Alter. Einzige und von den Karten auf der Hand, diese Fluchkarten oder was das da war, habe ich keinmal benutzt. Hat sich auch irgendwie nicht sinnvoll ergeben, die einzusetzen.
Artefakte ja, waren auch komplett sinnlos.
Also von daher, keine Ahnung, braucht man wirklich nicht. Definitiv nicht.
Ja, was ist denn in der Erweiterung drin? Alter, ja, es gibt irgendwie halt Klartext sprechen?
Neue Arten von Karten, ich weiß nicht, zwei verschiedene oder drei verschiedene, ich weiß.
Es gibt Gebäude gibt's noch, Untote gibt's noch, dann diese Fluchkarten gibt's noch und es gibt noch mehr von diesen weißen Karten halt eben, wo man nie rafft, was die so genau machen, so, weißt du, was ich meine?
Ein paar Karten wurden ausgetauscht mit neuem Text und ja. Aber ey, ganz im Ernst, also das Spiel war vorher schon so rund und gut, braucht man wirklich nicht, also irgendwie keine Ahnung. Ja. Weiß, kann man machen, aber ja. Braucht man halt einfach nicht.
Ja, die Erweiterung bringt, also um es mal auf den Punkt zu bringen, auf einen even Point zu bringen, die Erweiterung, wenn du dran bist, gibt es immer so eine Sonderphase. Jeder hat vor sich so ein Artefakt ausliegen. Das hat eine besondere Fähigkeit. Das kannst du, wenn du dran bist, entweder ablegen und neues ziehen oder das quasi benutzen oder du benutzt es halt eben nicht und behältst es dir für was anderes drauf. Da sind dann entweder kleine Bestrafungen drauf, die dir am Ende wieder Pluspunkte geben nochmal zusätzlich auf deine Punktewertung am Ende des Spiels, wenn du dir die selber drauf tust, da die Penalties. Oder du die geben Minuspunkte. Was weiß ich. Decke zwei Karten auf, noch anstatt eine, oder dann such dir davon eine aus oder so, dafür kriegst du am Ende des Spiels aber 6 Minuspunkte oder so. Und dann kriegst du danach wieder eine neue Flugkarte. Das ist ein recht dicker Stapel dabei, so, hast du dann halt so klassisch die meisten Zeit irgendwie, du bist ja eh nicht so mega häufig dran bei diesem Spiel, bis das Spiel zu Ende ist, wenn die Kartenauslage da auf 10 ausliegt. Also hast du auch oft dann die falsche Karte, die dir dann nichts bringt in dem Moment. Da finde ich beispielsweise bei tausendmal gelungener bei Deadman's Draw die Fähigkeiten von den Leuten halt irgendwie. Das macht irgendwie tausendmal mehr. Ja,
also ich habe mir auch gedacht, dass als die Erweiterung angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, wenn die Erweiterung nicht more of the same ist, einfach nur, keine Ahnung, noch ein paar Karten mehr zu den einzelnen Farben oder so, dann wird es nichts. Weil sobald eine neue Art von Bewertung kommt oder irgendwie, was weiß ich, Untotenkarten oder was auch immer, dann geht's schon los, dann wird das Spiel nicht mehr so rund sein. Dann genauso wie du schon wieder sagst, wenn ich schon wieder dran denke, jedes Spiel kommt mit der Erweiterung, wo es heißt, ja, und dann hat jeder nochmal eine Spezialfähigkeit. Wenn ich dieses Wort Spezialfähigkeit schon höre, Alter, rast ich schon wieder aus, Alter. Ohne Scheiß, das ist das meistgenannteste Wort, wenn es um Erweiterungen und Brettspiele geht. Jeder hat dann noch eine Spezialfähigkeit.
Was ich halt, was
aber es war geil, spezifisch.
Was mich am krampfhaftesten
ja, schon.
Was mich am meisten gestört hat, ist, dass die halt, obwohl die Erweiterung ja jetzt schon ein bisschen was draußen ist, ist halt die noch nicht mit in der WizKids-App drin. Das heißt, am Ende jeder Runde eine Hand zu werten, musst du halt manuell machen. Und das ist halt teilweise schon echt ein Krampf, ne? Gerade wenn du noch mit zwei Neulingen mit an Bord hast, die es noch nicht gespielt haben, dann kannst du an deren Hände auch noch ausrechnen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dass die App am Ende deiner Hand quasi Punkte zu zählen, schon echt cool ist. Und ja, bin mal gespannt, wann die mal reinhauen, die Erweiterung.
Ja, also war ein bisschen nervig halt eben ohne die App. Hat aber trotzdem ganz gut funktioniert, haben wir vorher noch nie so getestet. Da war ja mal so Spekulation immer nur. Das ist ja eigentlich schon ziemlich verwirrend, wenn wir das jetzt hier so und so quasi machen. Da muss man bei jedem nochmal ein bisschen nachgucken und nachkontrollieren. Aber mir fliegt der Scheiß auf jeden Fall aus der Schachtel wieder raus. Das Grundspiel ist auf jeden Fall top-notch, wenn man es mit offenen Karten spielt. die Sache ist halt, durch die Größe, also Seljuk hat es im Endeffekt halt eben, ja, ist so halt eben, ist so. Seljuk hat es im Endeffekt schon erfasst, wenn je mehr Karten da drin sind halt eben so, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt mal was kriegst, was dir irgendwie eine geile Combo ermöglicht und in dem Fall hat das Ding halt übel. Also die Erweiterung echt Cash-Cow hoch 10, Digga, Alter.
Leute, ärgert den Stefan nicht, der spielt auch Memory mit offenen
Karten. Aber da passt es doch gerade, dass der Ben da ist. Ben, jetzt musst du dir mal vorstellen. Ich bin beim Stefan letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich bei ihm und wir haben irgendwie Fantasy Realms gespielt. Ich habe es noch nicht gezockt gehabt und er hat es ausgepackt. Und dann legen wir alle so unsere Karten aus und spielen mit offenen Karten, ne? Und ich denke mir so, okay, ja, cooles Spiel, ne? Und dann sage ich, gib mal kurz die Anleitung her. Und dann meint er so, ja, wieso? Sag ich, ich habe keine Ahnung, warum spielen wir das mit offenen Karten? Und dann sagt er, ja, weil das so ist, sonst macht es sogar keinen Sinn. Sag ich, ja, gib mir mal kurz die Anleitung her.
Macht heute noch
die Anleitung an. Und in der Anleitung musst du dir vorstellen, du hast die Anleitung bestimmt schon mal gesehen. Da sind ja die Karten aufgefächert. Ja, ja. Nur für Stefan sieht es so aus, als wären die Karten nicht aufgefächert, sondern die würden auf dem Tisch liegen.
Ja, und dadurch hat eine schöne siebener Auslage da vor sich auf dem Tisch liegen. So ein Ding
genau.
ist das.
Und dann fängt der Stefan halt an, das Spiel so zu spielen, dass er halt immer sagt, boah Leute, wer jetzt aber das Schwert wirft, der ist dumm, weil ihr seht, der Typ braucht das Schwert und so.
Ja,
und das ist sozusagen Absprachen am Tisch. Und dann denke ich mir so, Stefan, hier steht nirgendwo drin, dass du mit offenen Karten spielen sollst. Da sagt er, ja, aber da steht auch nicht drin, dass du mit zu den Karten spielen sollst. Da sage ich, aber Stefan, das ist eigentlich die sinnvollere Variante, weil du spielst ja auch nicht Rommi mit offenen Karten.
Ja, aber es macht doch gar keinen Sinn,
Alter. Du darfst nichts annehmen, das ist schon
so. Also, wenn ich den Sumpf habe und ich brauche auf jeden Fall das Ding, Alter, und dann versteife ich mich auf diesen Sumpf, weil ja eh nicht alle Karten durchgespielt werden, bis es halt eben zu Ende ist. Ist ja sowieso, dann ist es halt eben 100% Luck. Wenn ich aber sehe, der Ben hat jetzt da schon drüben die Seeschildkröte ausgelegt oder Seeungeheuer, keine Ahnung, dann weiß ich schon, fuck, ich kann ihm auf keinen Fall den Sumpf rein. Ich muss den Sumpf so lange halten, bis er die Meerjungfrauen-Taktik aufgibt und das Ding selber reinlegt, weißt du, und dann ist wieder der Nächste quasi gefragt, so, weißt du, auf Sachen sinnlos zu warten, die dann niemals kommen, so, weißt du, schon so ein bisschen, wo, bei wem irgendwie was liegt, und natürlich ist auch spannend, so, wenn ich das jetzt rauslege, dann kriegt der Motherfucker 12 Punkte, Alter, ich würde aber 16 kommen, dann.
Es sei denn, du achtest einfach darauf, was sich einer aus der Auslage nimmt und kombinierst dann, was der noch brauchen könnte, aber oder
Stefan
nicht.
Spielt auch The Game mit offenen Karten. Ja,
Alter. Aber da der Nachteil müssen ja alle auch, also, da kann ich Daniel recht geben, so könnte man das natürlich sehen, wenn alle am Tisch das Spiel, alle Karten auswendig kennen, dann könnte man das so machen, aber das ist ja im Regelfall nie so.
Deswegen, aber wenn die offen ausliegen, sehe ich auch nicht, was einer drei Plätze neben mir da an Karten vor sich liegen hat.
Hallo. Phase 10 ist, Phase 10 Masam ist auf jeden Fall nicht schlecht, habe ich viel
gespielt. Ich finde, in jeder Anleitung sollte normalerweise so ein ganz kleiner Text stehen, ganz unten, so ganz klein, it's a sandbox game. Und das heißt einfach nur für euch, ihr könnt die Regel machen, wie ihr wollt, wenn ihr Bock drauf habt.
Aber es ist doch echt bescheiden, dass dann nicht steht, ne, mit offenen, ich meine, es ist klar, dass man es halt nicht mit offenen spielt, aber dass da trotzdem nicht steht, man spielt es mit offenen oder verdeckten Handkarten. Das ist so ein wichtiger Satz, nicht in den Regeln zu haben.
Das muss schon dabei stehen, weil du kannst es A nicht annehmen, B ist es ja jetzt nicht ein Spiel, also es spielt halt eigentlich spielt es keine Rolle, ob es für Experten oder für Media irgendwas ist. Sowas muss schon immer mit dabei stehen. Du kannst sagen, ziehst du die Karten verdeckt auf die Hand oder so, ne? So ein Satz
gehört
schon dazu. Oder man macht es vorne mal hin in der Beschreibung, also in der Zusammenfassung, ne? Habt ihr alle verdeckt Karten auf der Hand oder so? Was du vorhin noch gesagt hast, was bei der Anleitung übrigens noch wichtig ist, du darfst ja nicht nur einfach hinschreiben und sagen, die Anleitung muss vollständig sein, du musst sie ja auch verstehen. Und ich finde es immer eine ganz einfache Ausrede, wenn jemand sagt, steht doch in der Anleitung, guck mal nach. Ne? Gibt ja einen Grund, warum du es nicht gelesen hast. Ja? Also dann war es vielleicht nicht ordentlich hervorgehoben. Wenn es wichtig ist, sollte es, mach's rot, mach ein Ausrufezeichen vorne dran, so mache ich das.
Ja? Gerade bei simplen Spielen, finde ich, überliest man mal schnell eine kleine Regel. Also gerade wenn man denkt, hey, das Spiel habe ich irgendwie von einem empfohlen bekommen, das soll total simpel sein, ich lese mir mal ganz schnell die Anleitung durch, ich kann mal gleich loszocken. Und wenn du das on the fly machst, dann vergisst du halt, dass irgendwie du immer eine Karte ablegen musst oder sowas. Und dann spielt ihr halt irgendwie anders. Und das Spiel macht trotzdem irgendwo Sinn. Aber gerade bei diesen kleinen Kartenspielen sind diese kleinen Regelfehler, die werden nicht so krass bestraft.
Ja.
Also ich finde meine Spielweise tatsächlich immer noch besser, ich könnte ich gerne lustig machen, aber tatsächlich in der Anleitung steht es nicht drin, und wenn ich jede andere Anleitung dann sehe, du ziehst 5 Handkarten auf deine Hand und hältst sie vor deinen Mitspielern geheim oder so, steht normalerweise immer mit drauf.
Genau auf diese Art steht's drauf.
Ja, aber so ungefähr halt eben, steht auf jeden Fall immer mit drauf. Und deswegen, Leute, lasst euch von mir auch überzeugen, das Spiel hätte noch wesentlich mehr Potenzial gehabt, wenn man es nach meinen Regeln spielt, und es ist halt eben super funktional, strategisch, übersichtlich, Alter. Das dann auch, aber nicht mit der Schmutzerweiterung.
Die nicht. Aber der Chat ist jetzt auf einmal richtig mimig geworden, Alter. Immer so, was da alles steht, Digga spielt auch Secret Hitler mit offenen Handkarten und so. Also, ja, ja, bestimmt hat schon 30 Kommentare gespammt, was Digga alles mit offener Hand spielt.
Die Wichser. Ja, der Basti hat gestern erzählt, dass er Secret Hitler immer solo spielt. Fand ich auch gut.
Ja, auch gut, ja. Kanabi. Mir auch. Okay. Ja, sowas gibt's noch.
Ja, jetzt würde ich wieder im Bogen schlagen zu Frosted Games. Ich meine,
Selçuk, der Moderator, der klappt jeder Übergang.
Ja, ist so, ist so. Die Messe steht ja an, Ben. Wir haben ja kurz per Pre-Stream noch mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt und du bist ja noch ein bisschen so am Hin und Her, weil du selber nicht weißt, wie es im Oktober aussehen wird und wie wir da irgendwie gesundheitlich alle dastehen werden. Deswegen hau mal raus, was sind so deine Gedanken über die Messe und was ist Frosted Games so?
Ja, wir hatten gerade bei unserem Podcast die große Frage, wie wir uns auf der Messe aufstellen sollen, weil wir uns nicht sicher sind, wie wir es dieses Jahr machen sollen, weil wir nicht wissen, wer geht hin, also welche Spieler gehen hin, wollen die Spieler da spielen oder wollen die Spieler da kaufen? Wir wissen nicht, gehen YouTuber hin, gehen Blogger hin, die über die Spiele berichten und so, und deswegen ist es ganz schwierig für uns, weil wir wissen auf alle Fälle, hey, es ist keine normale Messe. Wir wissen, wir haben einen normal großen Stand, aber wir müssen uns an die Corona-Auflagen halten. Sprich, wir haben einen Tisch vielleicht, eventuell einen zweiten, ja. Und wie machen wir es da an der Stelle? Und das ist für uns halt, wie gesagt, momentan wirklich das große Problem, weil wir nicht wissen, wie wir da rangehen. Und wenn der Chat was dazu weiß, was er sagt, finde ich das total spannend. Geht ihr denn hin? Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Also geht ihr auf die Messe und wenn ja, wie? Und
ja. Ja, auf jeden Fall eins in den Chat, wer auf die Messe geht, das wäre schon mal wichtig. Und zwei in den Chat, wer nicht hingeht. Und also wir vier sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir hingehen. Tim ist auch am Start, gehe ich davon aus. Also wir sind eigentlich so gut wie safe dort. Also wenn alles scheiße laufen sollte und alles abbricht, dann wissen die Leute, wo sie uns finden. Ich meine, das wird auf jeden Fall eine digitale Messe dann für uns. Dann sind wir trotzdem online und werden wahrscheinlich irgendwie da irgendwas machen, ob es jetzt nur Saufen ist oder ein bisschen was über Spiele reden. Aber irgendwas werden wir auf jeden Fall machen.
Sehr ausgeglichen.
Von den ganzen Zweien,
ein paar Einsen.
Von die Zweien, die reingespammt werden, da interessiert mich mal, Leute, schreibt mal bitte in den Chat, ob ihr
Digga, ich hab das Englische,
sonst Sebastian, auch nicht da wart, sonst gibt's ob ihr sonst auch nicht da hingegangen wärt oder ob es wegen der aktuellen Situation ist. Das würde mich nämlich auch mal interessieren.
Aber man sieht's schon trotzdem, ne? Es ist halt doch tatsächlich viele, die sagen, ich komme nicht. Und dann ist schon die Frage für uns, wie wir es machen. Und wie gesagt, was will ich sagen, wenn ich jetzt sage, ey, scheiße, die Messe wird abgesagt, dann machen wir halt die Digitalmesse. Das ist für uns halt eben nicht so, weil ich muss halt, wir sind halt klein, ich kann nicht beides gleichzeitig vorbereiten. Ich muss sagen, wir machen die physische Messe oder wir machen eine Digitalmesse. Beides irgendwie gleichzeitig mal so am Start, das kriegen wir nicht hin. Also,
Okay, da muss man ja überlegen. Also, pass auf, es gibt so 100% eine digitale Messe, aber das Risiko ist groß, dass die analoge Messe ausfällt, dann wäre es doch rein von der prozentuellen Sicherheit her, die sich besser richtig fett auf eine digitale vorzubereiten.
Nee, Chris, hast du falsch interpretiert. Also die digitale Messe, also die Plattform, die Messeplattform ist da, die ist freigeschaltet. Das heißt, jeder, der Bock hat, digital online zu gehen, kann es machen. Aber der Fokus von der Messeleitung liegt auf der analogen Messe. Das heißt, oder sagt man jetzt analoge? Ja, analoge Messe. Ja. Das heißt, die Leute, die werden sich um den digitalen Kram wahrscheinlich gar nicht kümmern. Und jeder Verlag, der sozusagen auf digital was machen möchte, kann es machen. Aber wenn die analoge stattfindet, wird auf der digitalen wahrscheinlich gar nichts los sein.
Ja, Selçuk, aber du genau, das verstehe ich schon. Aber du hast mich dann falsch verstanden. Ich sage, prozentual ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es analog jedoch ausfallen wird. Und dann ist die Digitale, die Hauptmesse und alle Verlage, die sich dann rein aufs Analoge fokussiert haben,
die sind am Arsch.
Stehen dann da ohne Plan. Genau, das ist es halt. Und dann wäre es doch sicherer, sich, wenn das eh schon so dieses Jahr so ein finanzielles Risiko ist, sich nur auf die Digitale zu fokussieren, weißt du, ich meine?
Ja, aber das ist halt das Problem. Eine physische Messe vorzubereiten ist halt trotzdem aufwendig. Das heißt, ich kann das nicht so nebenher köcheln lassen und sagen, okay, aber wir machen mal primär digital, weil der Punkt ist für uns, wenn ich mich jetzt auf die digitale Messe vorbereite und sage, dass Leute wieder holen, die für uns Spiele erklären, wenn ich den Discord wieder vorbereite, wenn ich gucke, dass wir unsere Spiele alle umsetzen lassen. Alle Spiele müssen wir dann auch digital ja zum Spielen da haben, auf alle Fälle. Das ist halt, oder wenn ich aber auf die physische Messe gehe, kann ich die digitale Messe nicht machen. Weil wir sind halt nur zu zweit. Ja? Das heißt, selbst wenn jetzt noch Marketing jemand dazukommt, wir können nicht beides machen. Der steht dann halt auf der Messe, die Person. Ne? Das ist das Problem. Und das ist für uns echt super schwer. Und unser Ansatz wäre halt jetzt gewesen zu sagen, okay, wir machen einen Tisch, wir machen eine Ausstellung, wir machen irgendwie Vitrinen und machen Minimalpersonal auf der Messe und gucken, ich bin dann da, Matthias ist da und potenziell Marketing-Menschen da und wir stellen uns dahin, erklären, also nur wir können Spiele vorstellen, wir können gucken, das ist das neue Game hier. Und unsere Partner hier von Fantasia für Endless Winter, die haben ja jetzt ihr Unconscious Mind vorgestellt. Das hätten wir natürlich dann auch da und würden mal ein bisschen einen Ausblick geben, weil das kommt gewiss auch bei uns. Das ist halt, ja, es ist echt schwierig.
Also für die Podcast-Zuhörer, wir haben gerade eine Umfrage in unserem Chat gestartet und für die Messe in Essen ist es, entweder war es keine Ahnung oder wir gehen nicht hin. Also die absolute Mehrheit wird wahrscheinlich gar nicht hingehen oder vielleicht hingehen. Das ist schon krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Leute, also ich bin komplett sozusagen Messe ausgehungert. So, ich habe da richtig Bock drauf, wieder durch die Hallen zu laufen. Deswegen ist es für mich eigentlich ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich
dieses Jahr. Ich dachte, die Leute kommen extra dahin, um von ihrem Messias Chris einfach mal die Hände berühren zu können, aber jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
Chris, du brauchst jetzt wieder Ding, ne? Du brauchst ja wieder Thronträger. Also du wolltest ja eigentlich durch die Gegend getragen werden.
Ja, wo sind meine Spieleträger? Meint ihr, ich schlepp da die Spiele selber, Alter? Jetzt kommen alle auf die Messe.
Von der Rikscha direkt in die Sänfte halt eben, so ein Ding ist
das. So. Im Chat wurde gerade übrigens geschrieben zu Fantasy Realms, da steht Cards held in your
das
hand.
Suche ich jetzt
nochmal eben. Mann, oh Mann.
aber wie gesagt, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Selbst wenn es da steht, ne, dann muss ich es. Nur weil etwas da steht, macht es das noch nicht deutlich.
Naja.
Auch wenn ich vorhin verarscht wurde, dass ich da zwei Absätze dafür hätte und drei Kästen. Ja, wenn es wichtig ist, habe ich dafür zwei das Absätze stimmt, und drei Kästen.
Ja, aber es ist halt echt schwierig mit der Messe. Der Unsicherheitsfaktor ist irgendwie immer noch so groß gerade. Und klar geht man jetzt davon aus, das findet statt und hat auch Bock drauf, aber. Wenn sich das jetzt wieder in Richtung einer vierten Welle und einem Lockdown bewegt, dann keine Ahnung. Man weiß es irgendwie nicht.
Boah. Und die nächste Umfrage, BerlinCon ist genauso ausgegangen. Sogar noch ein Ding schlimmer, Alter.
Ich lese gerade auch die großen Rucksäcke, die Spielerucksäcke, die sich ja jeder extra kauft für diese Anlässe, die sind sogar verboten auf der Spiel dieses Jahr, Alter.
Ja. Das ist ja auch krass. Ja, Chris von Better Board Games hat ja gestern oder vorgestern ein Interview gehabt mit der Dominique. War ja echt sehr interessant. Da habe ich auch auf jeden Fall reingeschaut. Und da hat sie auch irgendwie erzählt, dass sie da durch die Messe gelaufen ist und vor ihr ist einer im Rucksack gelaufen. Und sie hat irgendwie Abstand zu ihm gehabt und plötzlich ist der stehen geblieben und hat sich umgedreht und hat ihr irgendwie die Nase kaputt geschlagen.
Das passiert doch ständig mit diesen scheiß Dingern.
Irgendwie sowas, keine Ahnung.
Deswegen
hat sich irgendwie einen blauen Fleck geholt, auf jeden Fall.
Oh Mann, ey.
Gab es anscheinend viele, viele Schwerverletzte auf der Spiel vor zwei Jahren wegen den Rucksäcken. Also krass eigentlich, ne? Da hat Hunter und Kron sozusagen haben da Waffen verteilt.
Oh Mann. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist es für uns so schwierig. Und ich glaube, für andere Kleinverlage ist es halt genauso. Ne? Du musst dich jetzt. Für mich war es cooler, als ich sagen kann, hey, wir machen 100% digitale Messe, weil da kann ich mich drauf vorbereiten, das kann ich machen. Es gab viele, die gesagt haben, hey, dass die Spiel digital nicht so prickelnd gewesen wäre, aber für uns war sie toll. Und wir hatten da total viel Spaß mit. Wir waren gut besucht, die Leute haben unsere Spiele gespielt, das hat alles wunderbar geklappt. Ich war da eigentlich zufrieden mit. Also ich fand das schön. Klar hätte ich gern wieder eine richtige Messe, aber im Zweifel halt lieber dann, wenn ich weiß, es ist doch wirklich eine Messe.
Was ich immer ein bisschen bedenklich fand bei der Spiel in den letzten Jahren, fand ich die Sicherheitsvorkehrungen. Also wirklich, also wenn ich das hätte vorführen wollen, hätte ich einfach eine Knarre mitnehmen können und hätte mich dann mit der Knarre irgendwie da drin oder die Knarre in dem Ding quasi irgendwie gefilmt oder wie auch immer. Weil es gibt keinen, also der Einlass ist ja, du machst das Ding auf, es ist ja keine, alle stürmen quasi nur rein und wenn du da was im Rucksack drin hast, dann äscherst du da halt eben alles ein. So, es gibt da keine vernünftigen Sicherheitskontrollen und da sind mehr Leute als in einem Stadion unterwegs und da wird jeder mal durchgeleuchtet, da wird in alle Taschen quasi reingeguckt und Diebstahl easy möglich, unerkannt kommst du da durch, also die Sicherheitsvorkehrungen fand ich da Katastrophe und ich möchte mir nicht ausmalen, ich meine, so viele Leute wieder sind, wenn es in Halle 1 und Halle 2 ein Feuer ausbricht, keine Ahnung, kann mir keiner erzählen, so voll wie es da immer ist, dass da alle Leute unbeschadet rauskommen halt eben, also natürlich sind das also Sicherheitskonzepte, das wird auch noch irgendwie von der Feuerwehr halt eben abgewickelt, aber ich fand das richtig fette gravierende Mängel. ich festgestellt. Niemand hat uns kontrolliert, wir hätten alles mitnehmen.
Ich weiß noch, als wir da durch die Sicherheitskontrolle beziehungsweise an diesen Pförtnern da oder sowas vorbeigelaufen sind, dann, wir hatten auch irgendwie Rucksäcke oder sowas, ich weiß nicht mehr, Stefan, keine Ahnung, wie das war, aber wir sind auch irgendwie durchgelaufen und keiner hat bei uns in den Rucksack reingeschaut und beim nächsten haben sie wieder reingeschaut. Das heißt, die haben es eher so sporadisch gemacht, so. Die haben sich jeden zweiten rausgepickt oder jeden dritten oder bei dem einen haben sie in die Großfach reingeschaut, in das kleine Fach nicht, beim nächsten haben sie irgendwie beide Fächer reingeschaut. Also ganz, ganz komisch. Ich fand es auch ein bisschen beunruhigend, dass es doch so easy peasy war, da mit seinem Rucksack durchzulaufen.
Das war ja auch zu einer Zeit, wo das Thema gerade wieder so akut auch war, ne? Und da habe ich auch gedacht, oh, die Kontrollen werden bestimmt verschärft sein, aber es war letztendlich gar nicht so. Also witzig.
Also es gab das Security schon, also es waren also einzelne Leute, ich glaube nicht, die zu einer Security-Firma gehörten, sondern die einfach da irgendwie, keine Ahnung, Studenten oder was, und die haben dann da zu den Girls gesagt, die hübsch fanden, so, ja, darf ich mal bitte in deinen Rucksack reingucken und so drum und dran und so weiter.
Aber, und der Stefan, darf ich kurz durch? Ja, verpiss dich, Junge.
Ja, hat er gesagt, ich sagte halt, darf ich in der Tasche, ich sag mal den Kopf zu, mein Freund, Alter, weißt du nicht, wer ich bin, Digga, Alter, ich bin nur, oh, du hast mich nicht gesehen, ich darf eigentlich gar nicht hier sein.
Aber interessant finde ich auf jeden Fall, dass sie
übrigens,
die Rucksäcke wegen Unfallgefahr dann verbieten wollen. Also ich bin aber häufiger über diese scheiß Bollerwagen gestolpert oder dagegen gerannt. Also
das Thema hatten wir schon mal, glaube ja, ich, vor einem Jahr. Ist so, Alter. Die Psychos mit ihrem Bollerwagen.
Direkt auch verbieten. Ja, aber Dominik hat in dem Video sogar ausgerufen, die Leute sollen bitte mit einem Trolley durch die Gegend fahren. Ich dachte mir auch so, Alter, wenn du über einen Trolley stolperst, der vor dir ist, wenn der Typ stehen bleibt, dann gibt's aber mehr als nur ein bisschen Kopfschmerzen. Alter, da brichst du dir gleich mal einen Zahn raus oder sowas. Und dann trampeln noch mal zwei über dich drüber und dann kannst du aber schauen, wo du bist.
Ja, aber Sonja.
Ich habe gerade übrigens selber nochmal nachgelesen. Auf der ersten Doppelseite bei Punkt 4 steht wirklich als letzter Satz, Cards held in your hand. Also, das haben wir es offenbar geklärt.
Wunderbar. Ja, guck mal, Leute, da seht ihr es halt eben. Regt euch da nicht auf.
In der Englisch.
Ich ärgere den Ben wegen seiner Anna-Regeln, Leute. Ich mache auch mal eben Regelfehler. Das ist halt so. Nur der eine muss danach zum Therapeuten und der andere sitzt hier fröhlich lachend und holt sich noch eine Mio Mio. Das ist so ein Ding, ist das.
Und wie läuft die Therapie bei dir?
Es sollen auf der Messe ja weniger Leute unterwegs sein dieses Jahr. Also, wenn du dann mit deinem Ding rumläufst, hier mit deinem Trolley, ist das halt vielleicht doch schon wieder einfacher. Ne? Also, es kommt halt irgendwie drauf an.
Also, ja, ich stelle es mir trotzdem ganz, ganz schwierig vor. Ich habe wirklich, wenn ich daran denke, wie es wird, ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl habe, es wird nicht die Messe sein, die wir kennen und weswegen wir gerne da hingehen, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein ganz anderes Ding sein.
Ja, 100 Prof, da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen, dass wir dann da hingehen. Wenn da jetzt auf einmal alles sich in kritische Richtungen entwickelt, Digga, dann bin ich auch nicht dabei. Alter. Werden wir mal sehen. Da werde ich bestimmt mich mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn da jetzt irgendwelche Inzidenzen und Dingen zahlen und alles wird wieder kritischer, dann will ich bestimmt nicht der Erste sein, der dann auf die Messe rennt. Da schicken wir Selçuk einfach vor mit so einem Rucksack. mit so einer kleinen Kamera und dann macht er von da Selçuk aus
links das Game, bitte.
Ja, genau. Als Außenreporter.
Aber wir müssen vorher noch ein bisschen sammeln. Ich glaube, beim Friedhelm Merzler kostet, glaube ich, die Minute WLAN 3,49 auf der Messe, glaube ich, oder?
Oder wir gehen dann einfach mit so einem Strahlenschutzanzug dahin.
Ja. Und dann sagen wir den Leuten, wir sind Fans vom hier Manhattan Project, deswegen, das ist alles nur, das sind alles so
Cosplay. Kommst du noch umsonst rein?
Das Cosplay Manhattan Project.
Oh Mann. Ja, wie gesagt, also deswegen, selbst wenn wir keine Spiele, also selbst wenn wir sie nur vorstellen, das wird schon eine andere Messe, ne? Also du wirst dir dann vielleicht kaufen können, was da ist, aber du wirst auch Spiele angucken können, aber wahrscheinlich halt echt nicht spielen. Also wie gesagt, wir wollen wahrscheinlich siderische Konfluenzrunde machen und dann vielleicht einmal am Tag wie so ein Special. Und das war's wahrscheinlich. Also das, ich gehe davon aus, das wird erstmal.
Können wir dann an der Frosted Bar wenigstens ein wegsippen oder so?
Wir haben eine Frosted Bar, das muss ich mal Matthias vorschlagen, hört sich gut an, eine Frosted Bar.
Ja, eine Frosted Bar, also da würden wir, also wir könnten auch Gläser mitbringen, wenn ihr wollt. Also ihr müsst nur Getränke vor Ort haben.
Und es gibt auch keine Mehrtagestickets, das ist auch richtig, es gibt nur Single-Day-Tickets, einfacher Weg einmal rein, wieder raus und ab nach Hause. Ja, ich denke mal auch, um einfach die Leute ein bisschen mehr zu kontrollieren, halt eben, wer da kommt und die dann alle auch in das System festzuhalten, wer sich da anmeldet. Die Karten sind ja auch.
Aber kann man die trotzdem vorher sich bestellen?
Oder? Ja, das denke ich doch schon, dass man sich vorher Karten bestellen kann. Die werden ja auch bestimmt irgendein Limit haben, wie viele Leute da rein dürfen, also ein bestimmtes Kontingent oder was. Du kannst ja nicht an eine Limit-Karte dann verkaufen, oder? Ich weiß nicht, wenn ich das eh so vorstellen, Leute.
Was wir übrigens machen wollten, ne, waren Flipperautomaten aufstellen. Aber es gibt ja jetzt die Anweisung, man soll keine Sachen machen, wo sich Menschen Trauben bilden können.
Also keine guten Spiele verkaufen oder was?
Aber das fand ich eine coole Idee. Wir haben ja zusammengearbeitet für Flippermania mit so einem Pinball, Pinball Dreams heißen die restaurieren Flipper halt. Und ich habe gesagt, ich will mir so ein Teil hinstellen. Und da kommt mal, total coole Idee. Und dann machen wir da halt irgendwie eine Aktion, keine Ahnung. Kannst du spielen, wer die Highscore am Tag hat, gewinnt am Ende ein Spiel. Und vielleicht kann man das was kosten lassen und halt dann das, was man eingenommen hat, dann spenden oder so. Am Tag, das finde ich echt, fand ich eine total coole Idee.
Dann ist aber die Idee, Bar auch schon gestorben.
Ja, ist auch schon raus. Halt. Ich meine, du sollst Sachen zeigen, aber du sollst im Grunde genommen darf auch keiner stehen bleiben, um sich die Sachen quasi anzugucken. So, das ist natürlich dann auch schon irgendwie so ein bisschen so überhaupt wie gesprungen, irgendwie so ein bisschen strange irgendwie eigentlich. Ne? Ist so ein bisschen widersprüchlich dann einfach.
So schwer für uns zu überlegen. Wir haben uns zusammengesetzt, Matthias und ich haben gesagt, wir haben keine Ahnung. Deswegen haben wir diesen Aufruf gestartet in unserem Podcast. Mit der Frage, was wollen die Leute eigentlich von uns? Ne? Also was wollt ihr, wenn ihr kommt?
Hat sich jetzt gut angehört. Was wollt ihr eigentlich von uns?
Nein, das ist eine ernsthafte Frage, weil ne, man geht ja auf eine Messe, um dem Spieler was zu zeigen und nicht um sein eigenes Ding durchzudrücken. Ne? Also muss man natürlich auch so.
Also ich würde den Leuten einfach anbieten, Leute, scheiß drauf, wir fahren gar nicht zu Spiel. Wir treffen uns irgendwo in Mitteldeutschland alle zusammen und wir machen einfach eine Kneipentour und jeder, der Bock und Fan von diesem Verlag ist, der kommt quasi an den Start. Habt ihr tausendmal mehr von, als euch dann auf die Spiel zu stellen oder dann den ganzen Tag zu streamen. Einfach dann lernen die Leute euch persönlich kennen. Ja,
schreibt einen Digger einfach eine E-Mail, Leute.
Ich fahre alle nach Hause.
Schreibt einen Digger einfach eine E-Mail, Leute. Also er ist auf jeden Fall offen für Vorschläge. Ben, seid ihr jetzt eher so auch die Festival-Typen, habe ich mitbekommen. Also so eine BerlinCon, findet man Frosted Games auch vor Ort?
Würde man, ja. Also auf die BerlinCon wollten wir auf alle Fälle gehen. Also nicht nur, weil es lokal ist, sondern, also für Matthias, sondern weil wir das schon, also BerlinCon und Spiel ist für uns immer gesteckt eigentlich. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der Marketing für uns macht, dann ist halt für uns auch die Frage, wollen wir uns mit vielleicht noch mehr Veranstaltungen ausbauen?
Aber wir müssen mal gucken,
was wir stemmen können.
Zum Beispiel. Aber die ganzen kleinen Dinger, Ratinger Spieletage, wo dann da
ja, sowas halt.
Ne? Ja, aber im Grunde genommen kannst du das auch knicken. Da steht auch nur Carsten Reuter und versucht den Leuten, die Mensch, ärger dich nicht, vorne für einen Fünfer beim Werder Würfeloffensive kaufen können, versucht er dann da seine teuren Dinger da alle anzudrehen und so weiter und so fort. So, das ist auch schon ein bisschen, weiß ich nicht, Alter.
Ey, Ben, wie heißt euer Podcast? Aber mach mal ein bisschen Eigenwerbung.
Ach so, Schreibtischblick. Frosted Games Schreibtischblick. Das machen wir alle zwei Wochen. Das ist.
Wo findet man den überall?
Ich glaube, also iTunes. Du kannst bei uns auf der Webseite, auf frostedgames.de kannst du ihn dir anhören, abonnieren. Jeder gute Podcatcher hat ihn, glaube ich.
Alles klar.
Genau. Also das machen wir alle zwei Wochen. Da gibt's halt immer ein Update über alle unsere Spiele, die wir aktuell im Programm haben. Wir quatschen auch über, wir geben auch Teaser und so. Wir wollen halt so, das ist unsere Möglichkeit, einfach transparent zu sein. Und für jemanden, der sich halt was anhören will, wir wollen immer nicht pushen. Ich finde, was sowas wie ein Newsletter machen wir auch, aber nicht so häufig. Wir sind keine, die sagen, wir wollen euch die Infos quasi so stopfen wie so eine Gans, sondern wenn sich jemand informieren möchte, kann er bei uns vorbeischauen und kann sich quasi die Infos holen. Das finden wir deutlich angenehmer als den Leuten das ganze Zeug reinzutrichtern.
Ja, aber apropos Updates. Jetzt muss ich natürlich zu Drunagor noch was sagen. Genau. Ich hatte dir eine Nachricht geschrieben, ich habe mein englisches Drunagor, soll ich es rausfeuern, soll ich es aufs Deutsche warten, was kommt da alles, wie sieht das aus und so weiter. Ich habe ja ultra krank Bock, dieses Game zu zocken, aber wenn es jetzt auf Deutsch dann auch noch kommt, dann muss ich eigentlich dieses Ding auch auf Deutsch spielen.
Also wir haben jetzt gesagt, wir, quasi heute brandneue Info noch, also wir haben sowieso immer gesagt, es soll alles kommen, ja. Das heißt, wir haben gesagt, wir bringen das Core-Game im Reprint, alles, was dazugehört, also die ganzen Erweiterungen, die dazugehören und natürlich jetzt hier dann Apocalypse und das ganze Zeug. Das wird in so einem Two-Wave-Shipping passieren. Das heißt, also wir planen das so zu machen, dass wir sagen, First Wave ist das Core-Game mit seinen Erweiterungen und Wave 2 wird Apocalypse sein mit seinen Erweiterungen. Was jetzt die ganze Zeit aber noch ausstand, war was passiert mit den Stretch Goals? Die Stretch Goals sind Kickstarter-exklusiv und Kickstarter-exklusive Sachen war ja schwierig. Wir brauchen mindestens 1000 Leute, die mitmachen, damit quasi der Verlag das drucken kann und wir das kaufen können. Und jetzt haben wir aber eine Vereinbarung getroffen, dass wir gesagt haben, nope, wir machen es auf alle Fälle. Heißt also, wir drucken alle Stretch Goals, sei es wie es sei. Also wenn jetzt auch nur 800 zusammenkommen, dann drucken wir sie trotzdem 1000 Stück. Und obwohl sie Kickstarter-exklusiv sind, dürfen wir wahrscheinlich, aktueller Stand, Hand aufs Herz, was ich aktuell sagen kann, den Rest davon limited-exklusiv bei uns auf der Webseite noch abverkaufen, damit wir halt auffüllen konnten. Das ist der aktuelle Stand. Ja? Also kann sein, dass sich das noch ändert in der Kampagne. Ich glaube nicht, weil das haben wir jetzt ausgemacht. Aber wir machen Q&A in der Mitte der Kampagne zusammen auf unserem YouTube-Channel und da werden wir das sicherlich auch nochmal ansprechen. Und weil ich schon gelesen habe, Translation Kit, ja, es wird kommen. Also es kommt für Leute wie du, Digga, der das alte hat, theoretisch gibt es ein Kit, was man quasi jetzt Add-on kaufen
kann. Ich hab die Expansions, aber nicht. Kann ich die Expansions dann mit den ganzen auch alles so, dass das auch noch kriegen dann?
Du müsstest quasi einzeln. Die, naja, du würdest dann quasi irgendwie doppelt kaufen. Das heißt, du würdest dann quasi dann die Expansions kaufen und das Kit mit den Expansions. Also das wäre, du kriegst auf Deutsch und dann hast du alles nochmal auf Deutsch. Das ist wahrscheinlich unklug, wenn du die Expansions nicht hast.
Das heißt, ich lieber rausschmettern und dann komplett Deutsch kaufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ben, wie sieht denn das aus mit den Namen von den Spielen? Mir fällt auch so ein bisschen auf, ihr meint, guck mal, Kemet, Blut und Sand habt ihr am Start, aber ihr habt auch Chronicles of Drunagor und Clash of Cultures. Die hättet ihr auch eindeutschen können. Also
Chroniken von Drunagor. Chronicles of Drunagor ist eingedeutscht, heißt Chroniken von
Drunagor. Heißt es Chroniken von Drunagor. Bei Clash of Cultures?
Nee, Klatsch der Kulturen. Ist nur
nicht angekündigt. Da kommt der Übersetzungsboss am Start wieder hier.
Man fragt, nee, aber wann bei Frosted Games den ganzen Krempel bearbeiten, wird dir gefragt. Wann? In meiner Arbeitszeit.
Und von die bei Frosted Games. Die bei Frosted Games. Es sind nur zwei. Er hat eben gesagt, der Matthias ist nur auf Eierschaukeln unterwegs und alles bleibt beim Ben hängen.
Nein. Matthias macht Deep Print. Das möchte ich hier nicht so stehen lassen. Jetzt kriege ich morgen auf die Würze.
Aber Ben, die Frage jetzt, aber hättet ihr War Chest bei euch im Programm gehabt?
Ja.
Hättet ihr es Kriegstruhe genannt?
Boah, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Nicht jetzt.
Ja, nicht, oder? Komm.
Nee, nicht wegen Diss, sondern weil ich es nicht wüsste. Unsere Ansage mit englischen Titeln ist ganz einfach. Ich sage immer, kann man es aussprechen und ist es notwendig? Das sind so zwei Sachen. Also, ja. Wenn ich jetzt was hab wie Kemet, logisch, brauche ich nicht übersetzen, ne? So ist wie Blood and Sand. Ich kann das Bild auf Blut und Sand übersetzen, ohne dass es irgendwie peinlich wird. Ja? So was wie Chronicles of Drunagor, es gibt Chroniken von Drunagor, das kann ich übersetzen, das muss ich nicht stehen lassen. Clash of Cultures, bevor ich mir da irgendwas Peinliches zusammenstöpsle, das muss ich nicht übersetzen. Und dann haben wir aber, Super Pinball 4Kate heißt bei uns Flippermania. So.
Ja, normal.
Ja.
Oh, da macht ihr jetzt den Move wie die ganzen Filme-Publisher da, die dann anfangen, die Filme ganz komplett umzubenennen und die haben dann gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Namen zu tun.
So ist es.
Man in Black
Mania, das ist krass.
Aber durftet ihr einfach so?
Ja, also A macht es Sinn, weil bei uns heißt der Pinball halt Flipper. Das finde ich jetzt einfacher. Und wir nennen bei uns, wir haben keine Arcades und dann den Gag mit dem 4Kate, weil es vier Tische sind und vier steht auch für Englisch, wenn du A sagst. Also,
das kapiert hier keiner.
Das ist,
ja.
Also das war.
Sagt genau. Man nicht Arcade-Maschine, wenn man.
Ja, Flippermania 2, jetzt wird geheiratet.
Übrigens, lustiger Sinn, es gibt ja ein zweites Flippermania. Wir sind noch am Überlegen, ob wir es tatsächlich Flippermania 2 nennen, weil es lustig ist. Aus genau dem Grund.
Sag mal, wann könnte ich denn mit Drunagor mal so grob gepeilt, also plus minus 5 Monate mal mit rechnen, dass ich das dann...
23.
Das
voll ist schwierig.
Kann, ich muss ja echt dann voll lange warten, bis ich das spielen kann und ich bin ja so gierig.
Und vor allen Dingen, wenn man wie so ein hat, Kind, Alter, noch zocken könnte, bevor das dann kommt.
Digga, ich freue mich auf dieses Game, so ultra krank.
Kenn ich.
Ich muss ganz kurz was zu den Podcast-Hörern sagen. Leute, ihr müsst euch jetzt geben, wenn der Stefan diese Fragen stellt, hält er sich immer die Augen zu, weil er nicht hören und sehen will, was er endlich sagt.
Also, Datenabgabe soll fürs Englische im Januar sein und fürs Deutsche vermutlich 3 Monate später.
Oh, das ist aber noch
Wir müssen das Awakened Realms-mäßig machen. Liegt schlicht und ergreifend dran, das Englische gibt es schon und das Deutsche gibt es nicht.
Ja, plus minus 5 Monate, also kann ich im November schon dort Deutsche zocken, richtig?
Denke ich, ja.
Ja, ja.
Also. Und das ist das Einzige. Wir hätten, und das ist jetzt so ein bisschen eine Komplikation, wir hätten beides gleichzeitig übersetzen lassen. Wir hätten also Apocalypse übersetzen lassen, gleichzeitig mit dem Grundspiel, und hätten das Grundspiel dann vielleicht zügiger hinterher schieben können. Aber der das Grundspiel übersetzt, kommt nicht vorwärts. Der sagt, er hat sich eiskalt überschätzt. Der hat das ja damals schon für CGS selber gemacht. Und dann haben wir gesagt, müssen das jetzt dann die gleichen Leute machen, die halt das erste Spiel machen, ne, und dann nicht irgendwie Übersetzungsdatenbanken anlegen. Und das bedeutet einfach, die müssen es nacheinander machen. Und das heißt, das wird dann halt auch später kommen. Also Apocalypse kommt dann vermutlich, kommt schon im Englischen später, und das Deutsche kommt dann auch versetzt. Ich hoffe, die Leute sind das von Awakened Realms schon gewohnt, aber wir versuchen das möglichst schnell hinterher zu machen.
Hast du ein paar, okay, hast du ein paar Most Wanted-Titel dieses Jahr, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall auf das Spiel rumlaufen und dir die snacken, so für die Zuschauer? Vielleicht hast du ein paar Hidden Gems oder sowas?
Ob ich Hidden Gems habe? Nee, meine Hidden Gems versuche ich für uns einzukaufen.
Vernünftig. R6 oder was?
Das ist mein einziger. Nee, ich hab mich dieses Jahr noch über. Also ich versuche ja gerade, deswegen habe ich mich ja angemeldet hier beim Digger bei seinem Rausschmeiß-Podcast. Twitch-Stream, keine Ahnung.
Wer es noch nicht mitbekommen hat, an der Stelle, Leute, demnächst raus mit die Viechers, Leute. Ihr könnt euch bei mir anmelden, wenn ihr euren Scheiß verkaufen wollt, so wie wir den Außenmitstreamer Selchuk gemacht haben. Dann machen wir das schön, das ganze Ding hier zusammen. Ihr braucht nur eine vernünftige Kamera und ein vernünftiges Mikrofon, weil wenn ihr mit der Technik da am Abkrampfen seid, da kriege ich die Krise, dann das geht nicht.
Also, wir haben es schon wieder geschafft, eine Folge 0 zu drehen, ne, Stefan? Ja. Alles fängt mit einer Folge 0 an. Immer mit einer Folge 0 an.
Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich muss Zeug rausmachen. Ich habe mich für die Messe gar nicht groß geguckt, was will ich mir neu reinholen. Ich habe dieses Jahr endlich mal auf ein paar Kickstarter mitgemacht. Ich habe mir jetzt Rainbow Six Siege bin ich mit rein. Ich habe mir
Mythic
Ragnarok geholt. Ich habe mir jetzt AM Stress Pass geholt und ich möchte mir jetzt Iridia holen, was demnächst ja rauskommt.
So spricht man, so, also Eutia quasi, das ist, so spricht man das eigentlich. Wir sagen mal. Hast du gesagt, oder? Wie sagst du nochmal?
Du sagst immer.
Was sagst du denn, Chris? Wer sagst du? Sagst du zuerst, Chris?
Ich hab's noch nie ausgesprochen, das Spiel.
Du sagst auch Eutia wie Euter.
Eutia.
Oder nicht?
Warum? Was laberst du? Ich weiß gar nicht.
Nein, nicht Eutia. Das ist von dem Machern von Xia.
Ah, jetzt wird Chris Bach.
Da bin ich wieder.
Das ist das Nachfolger. Ich habe ja einen Trailer schon gemacht und das ist halt auch so ein, also wie ein Dungeon-Crawler, aber eher so nicht Dungeon, sondern Open-World-Crawler. Und das fand ich ganz cool. Und ich bin noch ein bisschen am Hadern, ob ich noch bei Darkest Dungeon reingehe.
Ich werde auch jeden Tag gefühlt von denen angeschrieben, dass der Patch-Manager noch offen ist, dass er das hier noch ausfüllen muss, aber ich lasse das. Ist mir, glaube ich, zu viel Mikromanagement.
Ich bin die ganze, also mein ganzes Leben nach, bin ich Suche auf ein prozedurales Brettspiel. Also was, wo du eine Kampagne wiederholt spielen kannst, aber jedes Mal was Neues hast. Und das hat es, und das macht mich schon ziemlich an.
Deswegen bin ich. Man merkt schon, deine Spielauswahl geht schon so in Richtung, wenn es geil ist, versuche ich es irgendwie zu lokalisieren. Ne? Also du gehst ja schon ein bisschen so auf die Suche. Du hast ja letztens auch mal bei uns durchgegeben, dass wir reinrufen sollen, ob die Leute Bock drauf hatten auf Rainbow Six Siege, ob das Sinn macht. Und wir haben ja so ein bisschen drüber philosophiert und was könnte man machen, was könnte man tun und so weiter und so fort. Hast du dir das angeschaut, beziehungsweise hast du dir schon mehr Gedanken drüber gemacht?
Nee, noch nicht. Ich kriege irgendwann mal einen Prototyp, ich spiele es mal.
Ich würde es auch erstmal spielen.
Dass ich es cool finde, aber ich habe keine Ahnung, ob das was für, also ob das überhaupt im Retail Sinn macht auf Deutsch.
Hast du das Ding all in genommen oder was hast du genommen
davon? Ich bin runtergegangen. Ich habe nicht die hier das 3D-Terrain, das fand ich.
Aber okay, also Gameplay
all in. Gameplay all in habe ich, ja.
Ja, das ist ein kluger Mann.
Aber mein Bruder ist da auch abgefahren, hat sich das auch geholt und.
Ja, ich hab's ja schon gezockt, digital. Ich habe ja auf dem Tabletop-Simulator eine Runde gezockt. Und sehr geiles Ding. Hab da richtig Bock drauf.
Ja, ich auch. Also ich glaube, dass es ein geiles Spiel ist. Deswegen denke ich halt, dass es von, ne, was Mythic Games angeht, also schon ein richtiger Kracher sein könnte, der auch im Retail dann läuft. Es ist halt echt ganz schwierig, ne? Also das, keine Ahnung.
Ja, vor allem, weil wir letztes Mal auch angesprochen haben, weil das halt ein Ding ist, was, das kriegst du auch an so Nicht-Spieler, weißt du, die einfach nur auf so Rainbow Six abfahren und so, weißt du, glaube ich, ganz
gut. Ja, aber die musst du es halt auch verkaufen können und wir so kleiner Frosted Games. Genau. Keine Ahnung. Also das ist sowas, das gehört so ins Wunschterritorium.
Ja.
Aber jetzt haben wir uns ja was anderes,
aber erstmal hast du noch genug
was anderes ans Bein gebunden. Das ist das absolute, wollte ich schon immer machen, und jetzt kann ich es machen, Spiel. Das ist hier, wo man gefragt, Earthbound Rangers. Das dürft ihr übersetzen auf Englisch gerne. Das ist ein lebendes Kartenspiel. Der Name ist geschützt, deswegen muss ich so sagen.
Ah, stimmt, ja, wir hatten ja noch ein Thema.
Das haben wir heute angekündigt. Und das habe ich gespielt, fahre ich voll drauf ab. Ich bin ja ein Riesenfan vom Arkham Horror LCG. Und das ist ja, ich sag mal, ich finde, das ist für mich gefühlt total der, also das ist der Nachfolger, weil es sind dieselben Leute, die am Arkham Horror LCG gearbeitet haben, machen Earthbound Rangers. Und das ist quasi wie Arkham, also es ist eine Mischung aus, sag ich, aus Arkham Horror LCG und Herr der Ringe LCG, aber mit einer Open World.
Thematisch?
Thematisch spielt es irgendwie so 1000 Jahre in der Zukunft in den Rocky Mountains. Bist du quasi in so einem Tal. Erde ist untergegangen, aber positiv. Also das Thema ist Solarpunk. Das ist quasi eine positive Zukunftsvision, wo man aber quasi Technik und Ökologie vereint hat. Und du versuchst halt hier dann Missionen, Abenteuer zu machen. Das ist so die grobe Background Story. Und du spielst halt so ein Team von Rangers, die gesagt haben, wir müssen hier ums Tal kümmern, wir sind quasi die Guardians, wir sind die Beschützer des Tals und müssen halt Missionen machen.
Klingt total friedlich. Hätte durch die Lizenz von den Galaxy cool. Rangers holen müssen.
Ja, definitiv.
Ich meine, bei LCG denke ich ja immer
so, kann man sagen,
ich meine, ich finde Arkham auch richtig, richtig gut, aber hab mir das da
wird
auch
teuer, du.
Richtig viel Zeug gekauft, komme aber irgendwie nicht voran in der Kampagne. Und dann denke ich mir so, jetzt noch ein LCG. Aber allein das Thema klingt schon richtig, richtig nice.
Es macht halt, es ist halt wirklich vom Ansatz her, was er machen wollte, von wegen Deckbau in Arkham. Arkham hat ja beim Deckbau, dass du auflevelst, XP bekommst und dann die Karten reinmachst. Und was Andrew Navarro gesagt hat, ist, was er möchte, ist, dass dass es nicht so ist, dass du es nicht so, so verspielt hast, sondern dass du wirklich hochlevelst. Das heißt, du hast eine Mission und findest ein geiles Item und dann kannst du das in dein Deck einbauen. Oder du levelst auf und kennst neue Skills und hast neue Fähigkeiten. Also er wollte das weniger verspielt machen und mehr rollenspielig. Und das finde ich eigentlich cool. Also du sollst quasi für jedes Item, was du dann an deinem Deck hast, wissen, was du geleistet hast, um es zu bekommen.
Wann geht's los? Wann kann ich es kaufen? Wann kann ich loslegen? Ich hab Bock.
Am 27. startet die Kampagne diesen Monat noch. Und es wird so aufgebaut sein, wie jetzt auch Fantasy Flight Games seine LCGs aufbaut. Das heißt, es gibt keine kleinen Packs, sondern es gibt eine große Kampagnenerweiterung quasi, die du dann kaufen kannst. Die sollen so alle 6 Monate erscheinen. Es gibt erstmal eine, die auch jetzt Teil der Kampagne ist. Und dann müssen wir halt den Erfolg schauen, wie es läuft. Ich zweifle daran aber nicht, wenn man halt die Leute sieht, die da mitmachen. Ja, also wenn du siehst, was die Leute alles gemacht haben, da sind die Leute dabei, die Mansions of Madness gemacht haben, die Star Wars X-Wing gemacht haben, da haut's dich dann schon so ein bisschen vom Hocker. Und das ist halt schon der geile Scheiß.
Also das heißt, man bekommt auch direkt am Anfang eine ordentliche Box, wo man auch erstmal einige Stunden schon mit beschäftigt sein wird.
Ja. Du bekommst die Core-Box, du bekommst...
Kann man mit der Core-Box, das Wichtigste, Digga, kann man mit der Core-Box zu viert spielen oder muss ich mit 2 Core-Boxen holen?
Die Frage gibt sich, du kannst zu viert spielen. Es wird ein Player-Card-Doubler-Pack geben. Das kostet 30 US-Dollar, sodass du eben nicht dir die Core-Box zweimal kaufen musst, sondern wenn du doppelte Karten haben möchtest, kaufst du dir bloß das kleine Pack extra.
Okay, das ist auf jeden Fall, das ist auch wichtig.
Das war für mich auch eine ganz wichtige Frage.
In der zweiten Box hast du dann
weggehen von
alle Raumkarten doppelt, alle Dingens doppelt und so, das war super
nervig. Genau. Und das spart man sich, man kriegt dann wirklich nur das Zeug.
Geil. Das wird richtig gut.
Kann man jetzt, Wie viel braucht man für den All-In? Ich glaube, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Das, wie gesagt,
nee, wir wissen die Preise noch nicht. Wir wissen nur, dass das Core, also das Core-Game soll sich so um die $80 einpendeln. Das Ding ist, dass er das komplett ökologisch nachhaltig plant. Das heißt, alle Komponenten im Spiel sollen ökologisch produziert werden. Das ist auch cool gemacht. Das heißt, unsere deutschen Spiele werden wahrscheinlich direkt in Europa produziert. Also entweder in Deutschland oder in England. Für die Amis wird in Amerika produziert. Für die Chinesen wird in China produziert, sodass du quasi schon mal das Shipping rauslässt und da nicht das Zeug dagegen kutschierst. Und das Spielmaterial soll auch alles lokal hergestellt werden. Das heißt, es sollst nicht das Karten, ne? Es nützt dir nichts, wenn du die Karten quasi in Deutschland produzierst, aber dann das ganze Papier aus keine Ahnung, Timbuktu einfahren lässt. Das macht keinen Sinn. Und das ist halt die Idee bei Earthbound Rangers, dass du halt dass alles ökologisch produzierst, und er will auch gucken, dass da kein Plastik drin ist, dass die Farben umweltverträglich sind. Das ist ihm super wichtig.
Ja. Geil. Ja, Jim, das ist wieder so, wenn das Ding kommt, ist England auch wieder in der EU wieder drin, als es da produziert wird. Ist an alles gedacht. Also Frosty
darum,
Games hat auch im
darum kümmert sich aber Matthias, ne?
Viel Einfluss mittlerweile, also da ist noch überhaupt nichts mehr sicher.
Ja, der Matthias, der reißt es schon, der hat mit der Queen, der ist hier so, am cool.
Munkelt.
In fact, läuft das über Mischkalkulationen? Was davon meinst du? Das Spiel ist übrigens schweineteuer, also das Spiel ist in der Produktion schweineteuer. Wir werden es vermutlich nicht in den Handel geben, sondern direkt vertreiben, genau aus dem Grund. Weil das irgendwie 2,5 so teuer ist in der Produktion, deswegen. Und wir aber natürlich nicht sagen können, oh, ist ein Kartenspiel, aber jetzt kostet es 250 Euro. Das ist natürlich eher Quack. Ja. Aber Andrew, war das wichtig, dass man halt mal probiert, was man produzieren kann, was kann man ökologisch machen. Und einfach mal versuchen, den Weg. Also man muss irgendwo, einer muss anfangen, dann muss man machen. Und deswegen fanden wir das echt cool.
Cool. Ich würde sagen, it's a wrap oder was? Mhm. Oder hast du noch was, Ben?
Jetzt, ich glaube, hofft, es war genug, wenn jemand noch Fragen hat. Soll er
nee, das war schon eine ganze Menge. Ich habe schon wieder den nächsten gefühlten All-In auf dem Schirm. Muss jetzt schon wieder neu kalkulieren für die nächsten Monate. Deswegen, also für mich war es jetzt schon wieder teuer genug, dein Besuch hier.
Ja, ich sollte das nur einmal nehmen. Ich meine, wir haben festgestellt, ich glaube, es war das letzte Mal da zur Messe, ne?
Warst du nicht danach nochmal da?
Ja.
Nee.
Ja, aber es war eine Woche nach
der Messe. Doch, für Frostpunk warst du da. Frostpunk.
Ne? Zu Frostpunk bist du beim letzten Mal auf jeden Fall.
Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir uns auf jeden Fall auf der GinCon wieder begegnen. Und da dann auf einem anderen Pegel. Der Chris fährt, ja, der Chris fährt uns dann.
Ja, das ist das Gute. Ja. Der Chris kann uns immer kann mal pendeln, Leute. Euch übrigens auch alle im Chat, Leute. Chris pendelt euch.
Schreibt dem Chris einfach eine E-Mail, Leute. Ihr habt ja eine E-Mail. Einmal einfach eine E-Mail schreiben.
Wir schicken vorne eine Liste rum.
So einfach über Hashtag Pyrex-Taxi und dann passt das schon.
Genau,
Fake-Taxi Türek.
Obst-Taxi. In Berlin Obst-Taxi Türek.
Ja, Stefan.
Leute, dann sind wir auf jeden Fall durch, auf jeden Fall für heute. Der Chris sieht da schon ein kleines bisschen müde aus und dann wollen wir heute mal nicht den Bogen mal überspannen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mal wieder reinzugucken, Ben. Es war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Es klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr demnächst mal wieder ein paar Games im Portfolio haben, wo ich dann auch endlich mal denke, boah, das Ding kann noch mal bleiben, weil ich habe kein einziges Game von Frosted Games, was bei mir im Schrank quasi geblieben ist, weil es irgendwie nie ist. Ihr wart einfach ein bisschen zu sehr solomäßig unterwegs. Umso geiler freue ich mich, dass sich das jetzt so ein kleines bisschen auf meinem Geschmack noch mal ein kleines bisschen annähert. Ich bin ja immer gierig, die Sachen mal auszutesten. Bewährt hat sich da für mich persönlich halt eben noch nicht so viel, weil ich der Typ mit dem puristischen Regal bin, man kennt ihn. Der puristische Boss, wie die Zetschok wieder sagen würde. Aber Drunagor, fettes Ding halt eben, und das LCG freue ich mich auf jeden Fall auch richtig fett auf. Ja. Und auch euch dreien, Leute, vielen Dank, dass ihr am Start gewesen seid, wieder wie jede Woche Donnerstag. Wir sehen uns dann wieder am am Sonntag. wir sind am Sonntag zum Cringe and Paper und außerdem wird Montag, Leute, Montag ist Spiel des Jahresverleihung und ich weiß nicht, ob Tim es mit in die wie sagt man das hier so, ins Pronouncement da, sagt man das, ins Announcement Shuttle irgendwie gepackt hat. Der Nein. diesjährige Spiel des Jahres Stream, der wird auf Meeple Porn Twitch von Selçuk und von mir moderiert, ab 9:30 morgens.
Halb 11, also 10.30 Uhr geht's los. Ich denke mal, wir werden um 10 schon online sein. Dann werden wir da schon so ein bisschen uns vorbereiten. Rein psychisch werden wir auf jeden Fall schon mal den ein oder anderen Shot nehmen. Und dann werden wir uns da richtig, richtig reinbegeben. Und am Abend machen wir dann nochmal einen React-Stream über ein anderes Video.
Aber was am Sonntag dann erscheint.
Und Leute, auf jeden Fall Montag dabei sein. Egal, ob ihr morgens oder morgens und abends dabei seid, auf jeden Fall dabei sein, weil es wird, glaube ich, richtig geil. Witzig. Weil der Basti hat auf jeden Fall was für uns vorbereitet, was er uns auch noch durchgeben möchte. Das wird auf jeden Fall schmackhaft.
Und im Zweifelsfall, Leute, wenn gar nichts mehr geht und es wirklich Ideen ausgehen, dann machen wir nur eine Box of Rocks. Leute, ich habe mir auch mal so eine Box of Rocks hier bestellt, Leute. Weil man muss ja prominent sein. Der Basti, ihr wisst ja,
der Basti
ist immer so, der lädt sich immer nur die Prominenten rein, um sich dann an deren Fame hochzuziehen und so weiter und so fort. Dass hier die ganzen normalen Plebeier hier auch mal Box of Rocks vielleicht ebenfalls mitspielen können.
Der Basti oder macht die Prominenten, der Stefan macht die Primitiven.
Das passt schon. Also jeder,
alles
jeder,
gut aufgeteilt.
Das ist jeder so sein halt eben. So, Leute, jetzt aber rappen wir ab. Besten Dank fürs Einschalten und ja, Sodale, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, Leute.
Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Peace.